herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Doppelpass-Spezial, der EM-Countdown. Wir melden uns aus einem ungewöhnlichen Ort, aus dem Strauß Alea Resort in Bad Orb. Und wir wollen vorausblicken auf die Europameisterschaft und natürlich auch so ein bisschen checken, wie gut ist die deutsche Mannschaft drauf nach den letzten Tests. Freitag Eröffnungsspiel gegen Schottland und dann jetzt 4 Wochen um diesen Pokal, um den EM-Pokal. Aber natürlich fragen wir uns, hat die deutsche Mannschaft vielleicht auf einer sehr wichtigen Position ein Problem? Denn Manuel Neuer hat jetzt doch ein paar Schwächen gezeigt, zuletzt auch im Test gegen Griechenland. Das Gegentor zumindest sehr deutlich mitverursacht. Der Bundestrainer selbst, Julian Nagelsmann, sagt, ich habe da überhaupt keine Sorgen. Er ist und bleibt die Nummer 1. Er spürt überhaupt keine Unsicherheit bei Manuel Neuer. Und er steht zu ihm und gibt ihm dadurch ein gutes Gefühl und der ganzen Mannschaft. Wollen wir unsere ersten Gäste hier begrüßen. Wir haben tolle Gäste hier im Strauß Alea Resort in Bad Orb. Zum einen den DFB-Geschäftsführer Sport und zum anderen Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt. Ich freue mich sehr auf Andreas Rettig und Markus Krösche. Schönen guten Morgen. Ja, der ist ein bisschen jünger als du, Andreas, oder? Das ist das Thema wahrscheinlich. Komm, wir gehen ein bisschen näher ran an den Pokal.
Da wollen wir hin.
Da wollt ihr hin, ne? Andreas, Nationalmannschaft, ganzer Staff, hat jetzt nochmal 2 Tage frei. Du hast deinen freien Tag für uns geopfert. Dafür erstmal vielen Dank. Schön, dass du da bist.
Danke.
Wie gut glaubst du, seid ihr vorbereitet, am Ende vielleicht dann dieses Ding sogar zu gewinnen?
Gut, das wird man sehen, aber erstmal ist es für mich kein Opfer, heute hier zu sein. Das ist ja wirklich großartig. Und wenn ich an unsere Nationalspielerkollegen denke, Benny Henrich zum Beispiel ist heute auch in Ports unterwegs an seinem freien Tag. Also von daher bin ich nicht der Einzige, der noch an seinem freien Tag was tut. Ob wir nah an den Pokal rankommen, wird man dann sehen. Ich finde, man kann Erfolg haben, ohne dass man es vorher ankündigt.
Ja. Du zeigst auf jeden Fall Flagge, auch bei deinen Schuhen, die Deutschlandfarben. Und man merkt ja auch so, Markus, ich glaube, das geht dir auch so, man merkt im Land, man merkt das auch hier, eine große, große Vorfreude auf dieses Turnier, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade jetzt in den letzten Wochen schon wirklich eine Euphorie entfacht wurde. Ich glaube, durch die beiden Länderspiele auch gegen Frankreich und Holland. Aber es ist auch richtig, weil wir haben ein Turnier in einem eigenen Land. Wir haben 2006 erlebt, was möglich ist, dann, was für eine Stimmung auch erzeugt werden kann und was dann auch auf dem Platz passiert. Von daher hoffe ich, dass es genauso abgeht.
Und wir wollen die Stimmung auch nicht zerreden. Keine Sorge, Andreas. Ja. Aber wir haben natürlich auch ein paar kritische Themen. Wir wollen uns natürlich unterhalten, ob da alles funktioniert, ob da alles passt in der deutschen Mannschaft. Ich freue mich sehr, jetzt unsere weiteren Gäste vorstellen zu dürfen, die wir jetzt hier herzlich begrüßen. Zum einen Julia Simic, sehr profilierte TV-Expertin mittlerweile bei Sky. Dann ein Mann, den man vom Tanzparkett auch kennt, auch vom Börsenparkett, großer Fußballfan, Joachim Lambi, hallo.
Danke.
Ein sehr geschätzter Kollege, der jetzt die EM bei Magenta begleiten wird. Thomas Wagner, hallo. Und natürlich unser Doppelpass-Experte Stefan Effenberg, meine Damen und Herren.
Hallo.
Aber auch wenn wir heute hier im Strauß Alea Resort in Bad Orb sind und alles ein bisschen anders ist, es muss so sein wie immer. Sie ist bei uns am Start in ihrer Heimat fast so ein bisschen. Katharina Kleinfeld, herzlich willkommen. Katharina bringt die Frage der Woche mit.
Dankeschön, guten Morgen. Ja, ist tatsächlich ein bisschen Heimspiel für mich. Also relativ kurze Anreise hier gehabt heute. Und ich habe die Frage der Woche mitgebracht. Und da dreht es sich natürlich insofern um die deutsche Nationalmannschaft, als dass wir positive Schlagzeilen haben wollen. Wir haben es gerade bei Markus Krösche nochmal gehört. 2006, wir alle erinnern uns an diese wunderbaren Bilder von damals. Wir haben gegrillt mit Freunden, Fußball geguckt, waren alle euphorisiert. 2014 dann den WM-Pokal gewonnen. Auch daran erinnern wir uns. Aber ja, auch das ist mittlerweile 10 Jahre her. Und dass es dann in diesem Jahr wieder so schön aussieht wie auf diesen Bildern hier, Ja, da gibt es dann doch einige Gründe, die uns da hoffen lassen. Auch das wurde eben schon mal angesprochen. Zumindest die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und Frankreich, die haben uns doch begeisternd zurückgelassen. Die haben uns sehen lassen, was möglich ist auf dem Platz. Außerdem merken wir, es weht offensichtlich ein frischer Wind beim DFB. Neue handelnde Personen. Wir haben ja wieder eine gute Stimmung rund um die Mannschaft. Wir haben eine ganz neue Kadernominierung gesehen. Also da tut sich einiges. Insofern wollen wir von Ihnen wissen, bei der Frage der Woche, liebe Zuschauer, was denken Sie denn? Was trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft hier zu Hause zu? Wir haben 5 Antwortmöglichkeiten für Sie. Gerne auf sport1.de mal reinschauen oder wie gewohnt am Dopafon durchrufen unter der 01379 011 011. Und da haben wir unter anderem natürlich als A den EM-Titel. Klar, nach 96, wenn Sie sagen, da wird es dann wieder soweit sein, zum ersten Mal seitdem schaffen wir es, den Titel zu holen, oder Sie sagen nein, B, im Finale. Da ist dann Schluss. Halbfinale wäre C, D, es reicht in die K.O.-Runde, oder E, Vorrunden aus. Das wird es dann dieses Mal wieder. Schauen wir mal, wie Sie so drauf sind, liebe Zuschauer. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.
Ja, danke schön, Katharina. Also mitmachen, anrufen, abstimmen. Und ich glaube, der Optimismus ist groß im Land. Aber wir fangen an mit einem Thema, was wir lange nicht hatten, nämlich einer gewissen Unsicherheit auf der Torhüterposition. Manuel Neuer zeigt Schwächen.
Schon wieder ein neuer Patzer. Knapp eine Woche vor EM-Beginn hat das DFB-Team ein Torwartproblem. Die deutsche Nummer 1 kann ein harmloses Schüsschen von Zollis nicht festhalten. Masuras besorgt per Abstauber die Führung für Griechenland. Im zweiten Testspiel nacheinander der zweite Aussetzer. Gegen die Ukraine spielt der 38-Jährige im Mittelkreis einen Fehlpass, aus dem ein Gegentor resultiert, das aber wegen Abseitsstellung nicht anerkannt wird. Ein Gigant als Sicherheitsrisiko. Neuer ist nicht mehr der Alte. Julian Nagelsmann lässt seinen Stammkeeper nicht im Regen stehen. Volle Rückendeckung gegen die Kritiker.
Ich nehme keine Selbstzweifel wahr. Am Ende kann er das nur selber werten oder beantworten, aber ich nehme keine wahr, das ist schon mal wichtig. Ich lasse keine Diskussion aufkommen, damit bestärke ich ihn.
Der Bundestrainer steht auf Gedeih und Verderb zu Neuer, auf den er sich bereits im Frühjahr festgelegt hatte. Ein kurzfristiger Notfallplan mit Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen würde Nagelsmanns Glaubwürdigkeit beschädigen und zusätzliche Unruhe schaffen. Ein Rückzieher ist jetzt nicht mehr möglich. Es ist nicht so, dass Neuer eine Katastrophensaison spielt. Er zeigt regelmäßig beeindruckende Paraden, auch gegen die Griechen, als er in der 7. Minute eine Doppelchance vereitelt. Doch in den vergangenen Wochen mangelt es an Stabilität. Der einst Unfehlbare hat offenbar Probleme, Spielsituationen richtig einzuschätzen, was sich exemplarisch beim Saisonabschluss gegen Hoffenheim zeigt. Kramaric erzielt das 3:2 und Neuer wirkt, als würde er damit rechnen, dass der Ball vorbeigeht. Dem 4:2 Siegtreffer, ebenfalls durch Kramaric, geht ein schlecht getimter neuer Pass auf Leimer voraus. Auch im Aufbauspiel lassen sich also ungewohnte Schwächen nachweisen. 1,5 Wochen vorher im Champions League Halbfinale Rückspiel gegen Real Madrid unterläuft Neuer ein Fangfehler, aus dem der späte Ausgleich resultiert. Die Königlichen gewinnen am Ende mit 2:1. Der 5-malige Welttorhüter kann es noch, aber er wirkt ein bisschen irdischer, ein bisschen weniger unbezwingbar als früher. Und schon fragt sich Fußball-Deutschland, geht das gut mit diesem Neuer?
Ja. Stefan, geht das gut mit Manuel?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es gut geht. Er hat ein paar Fehler in seinen Spielen gehabt, in der Bundesliga gegen Hoffenheim, in der Champions Real. Gegen Real Madrid, Champions League und in der Nationalmannschaft jetzt gegen die Griechen. Aber er hatte auch absolute Weltklasse-Paraden. Und ich finde es auch richtig, weil die Torhüterposition eine ganz sensible ist, dass Nagelsmann klar und deutlich sagt, Manuel Neuer ist unsere Nummer 1, unser Torwart. Und ein Torwart in einem Turnier wirst du auch nicht tauschen, sondern dann gehst du auch damit durch. Und er hat ja auch die Rückendeckung auch vor den Mitspielern. Und wenn man das so im Kontext so ein bisschen sieht, der Fehler jetzt gegen die Griechen, da war die ganze Abwehr nicht gut. Also da muss man denn auch genau hinschauen.
Klar, da ging ein Fehler voraus, das ist keine Frage.
Viele Fehler voraus und ich finde es richtig und ich hätte auch so entschieden, mich für Manuel Neuer entschieden, eben weil das diese Position ist, wo du nichts verändern darfst und er absolute Rückendeckung braucht.
Gibt es da Widerspruch in der Runde?
Ja. Also ich würde sagen, wenn man, was Stefan sagt, ist richtig, jetzt 5 Tage vorher ist problematisch, aber ich finde, wenn wir die Form nehmen, die aktuelle, die spricht nicht für ihn. wenn wir die Fitness nehmen, er ist 38, aber häufiger länger verletzt. Das ist sicherlich nicht ganz einfach für ihn selber, auch dann so langer Zeit die Konzentration hochzuhalten. Dann, wenn wir zum Beispiel immer sagen, er hat die Aura, dass die Angreifer Angst vor ihm haben. Wir haben 3 Turniere mit Manuel Neuer gespielt, die jetzt nicht gut waren. In Katar hat er 3 Gegentore eigentlich sogar selber verschuldet. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man sagt, auch als Journalist mal oder als Experte, Manuel Neuer ist im Moment nicht in der Form, die er mal hatte, bis vor 8 Jahren zum Beispiel, dann heißt es immer, wie gehen wir denn mit unserem Nationalhelden um? Ich finde, die Frage muss doch erlaubt sein. Wir sagen ja auch bei Mats Hummels, bei all seinen Verdiensten, er ist nicht mehr der Schnellste. Mhm. Wir sagen bei Thomas Müller bei all seinen Verdiensten, er ist kein Mann mehr für die Startformation. Über Donnarumma und Casillas oder über Buffon wurde im Ausland auch, in Spanien auch diskutiert. Also von daher habe ich immer das Gefühl, wenn man sagt, ich bin der Meinung, dass Ter Stegen der bessere Torhüter ist, als wenn es dann Gotteslästerung wäre. Und das kann ich nicht ganz verstehen, muss ich sagen.
Bist du auch der Meinung, dass Ter Stegen der bessere Torhüter ist? Oder liegt das an deiner, an deinen katalanischen Wurzeln?
Ich glaube, ich gebe da Thomas vollkommen recht, gebe aber auch in einer gewissen Weise Stefan recht. Man muss dazu sagen, was Stefan gesagt hat, es waren ein paar Fehler. Aber wir haben ein großes Turnier mit großen Mannschaften ab dem Achtelfinale, Viertelfinale. Die sind so eng, die Spiele. Und da ist manchmal ein kleiner Fehler oder 2 kleine Fehler spielentscheidend. Mhm. Und wenn er in diesem Umfeld halt diese Fehler macht, dann ist er natürlich, oder muss man ihn auch in Frage stellen dürfen. Dass Nagelsmann jetzt natürlich so früh sich aus dem Fenster gelehnt hatte, gesagt, das ist meine Nummer 1. Ich glaube, das war vielleicht ein Tick zu früh. Er hätte vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Wir haben so gute Torleute immer in Deutschland gehabt. Und es war überhaupt keine Not, so früh zu sagen, ich lege mich auf A, B oder C fest. Das hätte er auch letzte Woche machen können. Dann hätte es wahrscheinlich auch genauso gereicht. Und er hätte auch den Rückhalt der Mannschaft gehabt.
Andreas will?
Also ich muss ja schon nochmal den beiden Vorrednern widersprechen. Das darf niemand überraschen jetzt. Aber also erstmal ist der Bericht mir viel zu negativ. Ja, also wir zeigen die Fehler, die tatsächlichen und die vermeintlichen Fehler. Wir haben keine Spielentwicklung dabei. Ich habe keine einzige Parade von ihm gesehen.
Doch.
Ja, okay, dann habe ich es vielleicht.
Vielleicht
spiegelt das wirklich hier. Ja, ja, also ja. Nur er hat mehr Paraden gemacht, als ich gesehen habe. Ne? Ja. Vielleicht kann man so sagen. Ja. Ne? Also von daher denke ich, ist mir das insgesamt eine zu negative Stimmung, was Manuel angeht. Er hat eben nicht nur den Rückhalt, wie Stefan sagt, von der Mannschaft, sondern von allen, weil alle die nah dran sind, können es gut beurteilen. In der Frage. Und was die Verletzung angeht, ich finde, er hat die komplette Rückrunde, und dann nehme ich das letzte Spiel dann aus, konstant gute Leistung gemacht. Er ist in einem Top-Fitnesszustand, das können die Ärzte uns gut mitteilen. Also er ist in einer Verfassung, die zumindest für uns alle so ist, dass er zu Recht die Nummer 1 ist. Und zur Frage, wann das richtige Timing ist, in der Frage, wann sage ich, du bist die Nummer 1 und du bist die Nummer 2, das ist immer ein schwieriger Drahtseilakt. Ja, auf der einen Seite wünscht sich jeder Spieler Klarheit, Selbstvertrauen, Unterstützung vom Trainer. Die hat Julian jetzt ganz deutlich ausgesprochen. Und ich finde, das ist ein guter und richtiger Weg, damit wir gar nicht erst die Diskussionen anfangen. Ja? Sonst haben wir eine Diskussion Tage vorher, wer ist jetzt die Nummer 1, wer ist die Nummer 2. Das stört. Das stört übrigens beide dann.
Ja, aber ich kann doch da mehr Leistung rauskitzeln, je später ich verkünde, wer es ist. Dann habe ich auch noch mehr Konkurrenzkampf unter den beiden. Also darum geht es doch am Ende des Tages.
Also ich glaube nicht, dass wir die auf dem Niveau bei 2 Weltklasse-Torhütern mehr Leistung rauskitzeln müssen. Die haben eine solche intrinsische Motivation, da braucht keiner mehr kitzeln.
Aber darf ich trotzdem nur eine Frage stellen, weil du es ja auch angesprochen hast. Wenn wir über Fehler zum Beispiel reden, es wird dann gesagt, Manuel hat gegen Griechenland 3 hervorragend gehalten, einer war vielleicht Weltklasse und dann hat er hinten raus einen Fehler gemacht. Ich kann mich erinnern, bei Spielen von Ter Stegen, der hat auch 3 Superparaden gemacht, hat einen Fehler gemacht und da hieß es, naja, das ist keine richtige Nummer 1. Und ich meinte mit der Fitness auch nicht die Fitness, dass er körperlich wieder da ist, sondern muss ja als Torhüter auch 95 Minuten auf dem Niveau, ich glaube, es war die 87. im Bernabeu, kannst du denn zumindest nachvollziehen, auch wenn du natürlich deine Nummer 1 jetzt stark machst, dass man sagt, oder es ist ja kein Frevel, wenn man sagt, wir haben selbst Ortega im Ausland, der super spielt, dass Ter Stegen ein Weltklasse-Keeper ist, der sicherlich genauso verdient hätte, die Nummer 1 zu sein. Und dass es da Leute gibt, die sagen, okay, der hätte jetzt vielleicht im Moment nicht diese Fehler gemacht.
Das weiß ich nicht, ob er die Fehler nicht gemacht hätte. Wir haben 2 Weltklasse-Torhüter, das ist unbestritten und das ist auch gut so.
Markus, wie siehst du die Diskussion um Manuel Neuer und Marc-André Ter Stegen?
Ich glaube, es ist eine schwierige Diskussion, weil natürlich, wie gesagt, was Andreas sagt, natürlich wir 2 Top-Torhüter haben und natürlich, sagen wir mal, die Verletzungshistorie von Manu in den letzten 1,5 Jahren natürlich schon problematisch waren und natürlich auch für Marc-André Ter Stegen natürlich schwierig ist, dann auch zu akzeptieren, dass er dann nicht die Nummer 1 wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, Manuel Neuer ist halt immer noch ein überragender Torwart. Jetzt hat er vielleicht mal einen Fehler gemacht, aber allein seine Aura und das ist einfach seine, wenn Stürmer auf ihn zulaufen, das ist einfach auch eine Psychologie, wenn der Manuel Neuer im Tor steht, alleine mit seiner Spannweite, die der hat, und mit seiner Erfahrung, und so ein Fehler passiert. Natürlich hat er auch während der Saison mal einen Fehler gemacht, das machen aber alle Torhüter. Das passiert halt immer. Aber ich würde da auch keine Diskussion zulassen, weil Manu schon auch zu Recht auf
ihn meint. Und diskutieren wir ja, weil wir in der glücklichen Situation sind, dass wir zwei Weltklasse-Torhüter haben. Ja? Wenn wir keinen zweiten Weltklasse-Torhüter haben, wenn wir Manuel Neuer nach einem Fehler nicht in Frage stellen oder nach ein paar Fehlern. Ja? Trotzdem die Frage, Julia, die ich mir stelle, ist, wenn du jetzt als Torhüter doch in einer relativ kurzen Zeit immer mal wieder so einen Wackler drin hast, auch einen richtigen Bock wie gegen Griechenland, kann sich das auch bei so einem Mann wie Manuel Neuer mit dieser Selbstgewissheit, die er eigentlich ausstrahlt, trotzdem im Kopf festsetzen?
Ganz sicher, weil er am Ende auch nur ein Mensch ist. Ich glaube, was wichtig ist, dass er die Rückendeckung spürt und merkt, dass Julian Nagelsmann ihn als Nummer 1 sieht, egal was passiert, und ihn dahingehend auch total stärkt. Ich glaube, er hat die Diskussion vorher schon abgewimmelt, bevor sie überhaupt aufkam. Ich glaube sogar bei euch, wo er direkt gesagt hat, das ist keine Diskussion für ihn, es steht nicht zur Debatte, und ich glaube, jetzt muss er den Weg gehen. Ja. Jetzt kann er nicht mehr zurückziehen, jetzt muss er ihn stärken als Trainer. Er hat früh die Entscheidung getroffen, vielleicht zu früh, aber ich glaube, jetzt einen Wechsel, überhaupt nochmal diese Thematik aufzumachen, wäre absolut der falsche Weg. Und ich glaube, das ist was Manuel Neuer jetzt auch braucht. Und ich glaube, er hat die Rückendeckung auch von seinen Teamkollegen, von seiner Mannschaft, von seinem Trainer. Nicht von den Medien unbedingt, vielleicht auch nicht von allen Experten, aber wichtig ist, dass er im kleinen Kreis die Rückendeckung spürt und dass er nicht anfängt nachzudenken. Und er wird jemand sein, er wird es sicherlich auch im Detail aufarbeiten, analysieren. Und vielleicht gibt es ihm auch nochmal einen extra Schub Motivation. Ich hoffe, dass er nicht überpaced, sondern bei sich bleibt und jetzt einfach nochmal, er ist nämlich auch, was Markus auch sagt, nicht nur als Torwart wichtig, er ist als Teil der Mannschaft extrem wichtig. Und ihn zu schwächen, wäre, glaube ich, für die Mannschaft absolut das falsche Signal.
Weil du das so sagst, wir haben ein paar Interviewschnipsel von Spielern zusammengefasst, die eben auch in die Richtung sich äußern, wie wichtig Manuel Neuer für die ganze Mannschaft, auch für den ganzen Kader ist.
Ich glaube, wenn Manuel Neuer keine Sicherheit ausstrahlen kann, wer sonst? Also ich glaube, klar war es eine unglückliche Situation jetzt auch vor dem Gegentor. Ich glaube, davor hätte es schon wieder 2-0 stehen können, wenn er nicht Weltklasse pariert.
Alle machen Fehler, der hat seine Klasse gezeigt, genau ganz am Anfang, wo er den Doppelsave gemacht hat. Und manchmal Fehler passieren. Ich habe vollen Vertrauen an ihn.
Einfach in Ruhe lassen. Ich glaube, Manuel hat es heute gesehen. Erste Aktion, die er hat, der hat zwei Bälle. Ich glaube, wenige Torhüter, die genau diese Bälle halten, und ich glaube, es ist auch nicht immer gut von den, oder wenn es von außen mal Druck kommt und heißt, die Leistung ist nicht gut und man kritisiert das durchgehend, sondern einfach auch sehen, was er für uns geleistet hat. Ich glaube, heute ohne Manu kassieren wir 2-3 Gegentore mehr.
Was sollen die Spieler sagen?
Aber vielleicht sind sie es so. Also
natürlich, sie werden es so sehen. Aber es ist natürlich auch ein Gefüge, was zusammenhalten muss. Das ist in jedem Teamsport so. Und die Spieler sind natürlich dann irgendwo auch angehalten. Komm, wir halten hier zusammen. Wir wollen ja was Großes erreichen bei dieser wahrscheinlich wieder fantastischen Europameisterschaft in Deutschland. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich glaube, dass die Diskussion im Moment noch weiter laufen wird, solange bis das erste Spiel dann auch passiert gegen Schottland. Die Diskussion wird dann wahrscheinlich eine andere, wenn da noch mal was passieren sollte.
Aber das ist eine Frage, die ich dir stellen will, Stefan. Nur mal hypothetisch, passiert noch mal ein Fehler. Muss Nagelsmann aus deiner Sicht fürs ganze Turnier
sollte Neuer halten? Gegen Schottland einen Fehler unterlaufen, wird er auch im nächsten Spiel spielen. Das ist doch klar. Und das ist auch vollkommen richtig, weil, ich wiederhole mich, du wechselst in einem Turnier nicht deinen Torwart. Andere Positionen können wir mal darüber diskutieren, aber der Torwart ist die absolute Nummer 1. Und es ist auch richtig, dass er sich sehr früh festgelegt hat. Ich habe es gesagt, ist eine sensible Position, aber er hat ja die ganze Achse. Rüdiger Tah hat er sich früh festgelegt. Das sind meine zwei Innenverteidiger. Toni Groß, mein zentraler Mann, ist ein gesetzter Spieler. Da hat er sich ja schon festgelegt, auch mit dem Hintergedanke, das ist meine Achse. Drumherum kann man immer mal bauen, spielen, wie auch immer, wechseln. Aber das sind die Positionen, die gesetzt sein müssen. Und das ist richtig.
Aber ich finde,
also
Und ich gebe Stefan absolut recht. Jetzt kannst du es nicht mehr wechseln, fünf Tage vorher. Und du wechselst dann auch nicht während dem Turnier. Es sei denn, der Torwart sagt vielleicht selber irgendwann, so ein Typ ist Neuer nicht, dass er sagt, ich habe selbst das Gefühl, ich bin nicht in der Rolle. Und natürlich können wir auch mit Manuel Neuer Europameister werden, weil er natürlich immer noch ein Weltklasse-Torwart ist. Das bestreitet ja auch niemand. Trotzdem finde ich es manchmal ein bisschen befremdlich, wenn man weit im Vorfeld, du hast es gerade gesagt, der Bundestrainer hat sich festgelegt. Das ist ein gutes Recht, aber ich finde, man darf schon auch den Leistungsgedanken nachfragen. Normalerweise ist die Nationalmannschaft das höchste der Gefühle. Und diese Anerkennung in der Mannschaft hätte Ter Stegen vielleicht auch, wenn er vor einem Jahr ganz klar zur Nummer 1 erklärt worden ist. Das war ja auch immer so ein bisschen sein Problem, dass es so aussah, als wenn er jetzt nur der Statthalter einfach da wäre. Und die Frage wird natürlich sein, die ich mir stelle, ich war ja in Katar auch dabei, wir haben immer zu Recht gesagt, Messi im WM-Finale 2014, der hat so genau gezielt, weil er Angst vor Neuer hatte, aber hat Neuer international noch nach den letzten Turnieren, strahlt er diese Angst noch aus? Da darf man zumindest auch mal ein Fragezeichen ranmachen.
Ja, aber man muss eins berücksichtigen, Julian hat ja auch sehr viele neue Spieler ausgewählt jetzt und du brauchst auch Turniererfahrung und diese Turniererfahrung hat natürlich Manuel Neuer, natürlich, und das ist auch ein großer Vorteil, ne? Gerade bei einer jungen Mannschaft, deswegen auch, was Stefan sagt, die Achse, wo er sich auch schnell festgelegt hat. Das ist auch richtig, weil letztendlich brauchst du auch Turniererfahrung. Das ist genauso wie bei internationalen Spielen, wenn du eine Bundesliga-Mannschaft bist und spielst auf einmal international, das ist ein völlig anderer Wettbewerb, das sind völlig andere Herausforderungen. Und so ist es natürlich bei so einem EM-Turnier natürlich auch. Und da setzt er dann auf Turniererfahrung und da ist eine Grundsatzentscheidung, die du triffst als Trainer. Und da darfst du nicht immer nur auf den einen Fehler, der dann mal passiert, darauf den Fokus legen, sondern auf das große Ganze. Und da ist Manuel natürlich mit seiner Erfahrung für diese Mannschaft, die sehr frisch zusammengekommen ist mit vielen Spielern, die das erste Mal in der Nationalmannschaft dabei sind, das erste Mal ein Turnier spielen, extrem wichtig, dass er auf dem Platz ist.
Und du hast vorhin gesagt, Andreas, wenn man nah dran ist, merkt man das, was es für eine Bedeutung, was er für eine Bedeutung hat. Ja, wahrscheinlich in Toni Kroos auch. Wie ist das? Wie ist der Einfluss von Manuel Neuer auf die ganze Gruppe?
Ja, es ist nicht nur Manuel, der mit seiner Erfahrung da wuchern kann. Ich möchte an der Stelle auch eine echte Lanze für Thomas Müller brechen, der auch unglaublich wichtig ist für das Gefüge, für die Stimmung, für auch für jede Art von Themen, die wir da haben. Also wenn wir mit den Sponsoren zusammensitzen, dann sitzt er mit den Vorstandsvorsitzenden am Tisch und erklärt ihnen ihre Arbeit. Ja, ich sage es mit dem Augenzwinkern. Und genauso ist er bei den jungen Spielern, die er in den Arm nimmt und dort unterstützt. Und Manuel macht das etwas zurückhaltender, aber jeder schaut zu ihm hoch, nicht nur wegen der Körpergröße. Und von daher denke ich, hat er den Anteil daran, der eben ja, nicht hoch genug einzuschätzen ist.
Also wir haben hier so ein Meinungsbild jetzt mal abgeholt. Es gibt natürlich ein internationales auch und auch im Netz wird da viel drüber sich geäußert zum Thema neuer Ter Stegen. Und das kann uns jetzt Katharina mal zusammenfassen, was da alles so für verschiedene Sichtweisen existieren.
Ja, wir haben ein bisschen geschaut, wie denn die Schlagzeilen auch international aussehen und die sind teilweise, wir kennen das aber auch aus Deutschland, schon recht deutlich und recht heftig. Ich zitiere da nur mal zwei, einmal die Daily Mail, also das heißt, wir werfen einen Blick nach Großbritannien. Fans sehen die Zeit gekommen, dass Manuel Neuer seine internationale Karriere beenden sollte nach dem Fehler in Deutschlands Testspiel. Die deutsche Nummer 1 feierte einen Sieg im 118. Länderspiel. Er wird aber nicht gern daran zurückdenken. In Spanien, da schreibt die Mundo Deportivo, was ist mit Neuer los? Manuel Neuer ist in Deutschland unantastbar, aber inwieweit? Und diese Frage, die wollen wir jetzt mal noch weitergeben hier an die Fans, die bei uns im Studio sind. Wie sieht es denn aus? Manuel Neuer, vertraust du ihm nach wie vor, sodass er auch jetzt starten sollte gegen Schottland?
Also meiner Meinung nach ganz klar, Julian Nagelsmann hat sich jetzt schon frühzeitig festgelegt. Die Erfahrung, wo Manuel Neuer hat, denke ich, ist wichtig für die Mannschaft. Er kann die Mannschaft hinten raus führen. Und man soll jetzt auch nicht nur diese drei Patzer sehen, er hat auch tolle Paraden gezeigt. Und es gibt schon Stimmen, die haben dann bestimmt Angst, wenn er im Tor steht.
So, also da sollte das Vertrauen weiterhin da sein. Ich gehe mal hier zur Schalke-Fraktion, hier hinten. Ich lege mein iPad mal zur Seite. Ja, wird schon gekichert, aber ihr wisst, welche Frage kommt. Also, Manuel Neuer sollte weiter das Vertrauen geschenkt werden, ja?
Manuel Neuer, ja.
Ja, so wie bei dir?
Auf jeden Fall Manuel Neuer, ich denke.
Oh, Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Kannst du ruhig ausführen.
Nee, allein durch die Erfahrung, die er hat, denke ich, ist eine super Nummer 1 für uns und sollte spielen.
Sehr gut. Dann fragen wir bei dir noch einmal ab. Ja?
Ich denke auch, 5 Tage vor dem Turnierstart sollte man schon bei der Nummer 1 bleiben.
Okay, also 4 Menschen, die ich hier gefragt habe, 4-mal die gleiche Meinung. Das ist eindeutig.
Ja, wortreich erklärt von den Jungs. sind wie du, Andreas. Die reden ganz kurz.
Ja, ja, wir haben ein sachverständiges Publikum hier. Stellt mal fest.
Dafür haben wir gesorgt. Ja, wir sind gespannt, wie das dann wird. Und ich glaube auch, die Diskussion beruhigt sich natürlich sofort. Wenn wir gegen Schottland irgendwie einen souveränen Sieg landen und wie das dann ist, wenn das Gegenteil passiert, werden wir dann besprechen. Jetzt haben wir erstmal eine kurze Pause gleich und Andreas wird gleich noch ein bisschen positiver. Wir gucken mal generell Richtung EM, Richtung deutsche Mannschaft. Auch auf die Eintracht schauen wir natürlich, die nur mit einem einzigen Spieler überhaupt bei der EM vertreten ist, nämlich mit Robin Koch. Das nach einer kurzen Pause, wenn wir uns wieder melden hier aus dem Strauß Alea Resort in Bad Orb. Das Henning Strauß, der auch zuschaut am Stream in den USA, wunderbar hier hingestellt hat, sehr beeindruckend. Und wir sind gleich zurück bei diesem Doppelpass-Spezial, dem EM-Countdown. Moment Geduld. Aus Bad Orb, das ist das Strauß Alea Resort, unsere Heimstadt heute. Und das ist DJ Sabien, die hier für die musikalische Untermalung sorgt. Wir sprechen in trauter Runde über die Fußball-Europameisterschaft, natürlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Am 26. Mai haben sie sich getroffen, vor 14 Tagen in Blankenhain. Jetzt ist man in Herzogenaurach. Erstes Spiel dann in München am Freitag. Ja, wie gut sind sie denn drauf? Wie erfolgsversprechend sieht das alles aus für die Mannschaft von Julian Nagelsmann bei dieser Heim-EM?
Unser EM-Maskottchen Albert trägt ja immer ein Lächeln auf den Lippen. Er kann gar nicht anders. Bundestrainer Nagelsmann kann anders und hatte allen Grund, sauer zu sein, nach der verkorksten ersten Hälfte inklusive neuer Patzer. Aber obwohl die deutsche Nationalmannschaft das Testspiel gegen Griechenland noch drehen konnte durch die Treffer von Havertz und Groß, stellt sich die Frage, wo stehen wir denn 5 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland?
Am Ende gibt es immer einen Ist-Zustand und wichtig ist nicht, wo man ist und wo man war, sondern wo will man hin?
Natürlich nach Berlin, zum Finale am 14. Juli. Ein weiter Weg, den Julian Nagelsmann schwungvoll in Angriff genommen hat, vor gut 8 Monaten. Sofort ging es auf Länderspielreise in die USA. Und trotz der späteren Rückschläge gegen die Türkei und Österreich konnte Nagelsmann mit seinem Team so etwas wie EM-Euphorie erzeugen, vor allem durch die Siege gegen Frankreich und die Niederlande. Zuletzt waren die Nationalspieler ständig auf Tour, reisten von Trainingslager zu Trainingslager und wurden von den zahlreichen Fans begeistert empfangen. Auch die Stimmung innerhalb des Kaders ist auffällig positiv, ja regelrecht ausgelassen und vielleicht ja zu gut.
Wenn wir keine Stimmung haben, die klamaukähnlich ist, und die haben wir nicht, dann werde ich niemals sagen, die Stimmung ist zu gut.
Bestens gelaunt also, aber trotzdem hart schuftend geht die DFB-Elf das Abenteuer Heim-EM an. Und die Ansprüche sind maximal hoch.
Wir versuchen, alles Menschenmögliche den Titel zu gewinnen. Das ist auf der einen Seite unser Job, auf der anderen Seite unser Ziel.
Doch das mühsame 2:1 am Freitagabend hat gezeigt, dass die Nagelsmann-Elf noch ein recht fragiles Konstrukt ist. Also hoffen und lächeln, immer lächeln. Komm Albert, es geht los. Und wir fragen mal in die Runde, ist unsere Nationalelf wirklich titelreif?
Julia, würdest du sagen, dass sie titelreif sind? Wir haben jetzt die 2 Testspiele gesehen. Ein Unentschieden gegen die Ukraine, ein hart erkämpfter Sieg gegen Griechenland mit einer sehr schwachen ersten Hälfte. Wie groß ist dein Optimismus, was den Titel angeht?
Ja, ich glaube, Toni Kroos hat was ganz Gutes gesagt nach dem Spiel jetzt zuletzt gegen Griechenland, dass man jetzt gesehen hat vielleicht, dass man noch nicht so gut ist wie im März angenommen, aber eigentlich auch nicht so schlecht, wie man vorher dachte. Lange Zeit und lange Monate, und ich glaube, es ist irgendwie was dazwischen. Also es ist eine Mannschaft, glaube ich auch, die noch nicht so ganz stabil ist. Es ist ein Konstrukt, was total erfolgsversprechend ist, mit dem Trainer, mit der Stimmung, mit der Euphorie, auch drumherum, mit der Chance im eigenen Land für eine enorme Euphorie, für einen Titel vielleicht auch zu sorgen. Aber es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man es nicht schafft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Kunst, es einigermaßen stabil jetzt hinzubekommen, gut zu starten. Ganz wichtig wird dieser Auftakt sein. Ein starker Torhüter, eine stabile Mannschaft, eine Achse, die funktioniert. Mal sehen, wer am Ende spielen wird, aber vielleicht auch ein Kapitän, der so ein bisschen mehr geschätzt wird vom eigenen Land, von den Fans mit Gündogan und dann was zu entfachen. Und dann kommt es darauf an, wie man, glaube ich, reinstartet. Die Mannschaft hat das Potenzial. Ich glaube, stabil ist sie noch nicht, aber sie hat auf jeden Fall unheimliche Qualität.
Stefan, es stehen ja eigentlich die erste Elf oder die ersten 13, die stehen ja eigentlich fest. Ja. Hast du noch Positionen, wo du noch nicht zufrieden bist, wo du sagst, da weiß ich nicht, ob das richtig ist?
Ja, ich glaube schon, dass die Mannschaft so aufgestellt wird, wie gegen die Ukraine zu Anfang oder in dem zweiten Spiel gegen Griechenland, das glaube ich schon. Was dann im Verlauf des Turniers noch kommt, das wird man sehen. Also man muss auch mal überlegen mit Wirtz, mit Musiala, die in meinen Augen nach so einer langen, intensiven Saison eine gewisse Müdigkeit vielleicht auch drin haben, vielleicht auch eine mentale Müdigkeit, aber dann hat man endlich Optionen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir offensiv, also mit Undav, mit Füllkrug als Backup, mit Bayer, du hast so viele Möglichkeiten.
Ja, Führig, jemand, der was verändern kann.
Ja, Sané auch noch. Diese Möglichkeiten hattest du in den letzten Turnieren nicht. Da hattest du einen, wenn überhaupt, Neuner, also einen richtigen Neuner. Da haben wir ja lange nach geschrien und gesucht. Jetzt haben wir wirklich Alternativen. Also das macht mir Hoffnung. Ich möchte das aber nochmal mit diesem Titelreif runterbrechen. Das war genau dieses Spiel gegen Griechenland, die 90 Minuten. Die erste Halbzeit, wo du denkst, oh, das wird nichts mit dieser EM, das kann gar nicht so funktionieren. Aber denn die zweite Halbzeit, die wieder so ein bisschen Hoffnung gemacht hat, und die EM ist im eigenen Land. Und ich sage das genau, was du gesagt hast, dieses erste Spiel, das kann dieser Auslöser sein, wirklich für eine tolle und erfolgreiche EM. Ob das für den Titel reicht, da haben wir noch andere Länder, die mit Sicherheit eine höhere Qualität haben, die auch stabiler sind. Aber wir müssen uns und dürfen uns auch nicht verstecken.
Stefan, recht, dass wir mehr Alternativen haben. Auch wenn du merkst, dass ein Spiel nicht läuft. Jetzt hat Julian Nagelsmann ja dann doch auch gegen die Ukraine durch ein paar Wechsel die Dynamik des Spiels verändern können. Das ist ja immer ein Vorteil. Man ist ja selber Trainer gewesen.
Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass du Jungs dabei hast, die einfach Bock haben, für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Ich glaube, das war so ein bisschen in den letzten beiden Turnieren so ein bisschen zäh. Und es war eher eine Pflicht dann für den einen oder anderen, die Nationalmannschaft zu spielen, als wirklich eine Freude. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was, glaube ich, auch mich positiv stimmt, dass wir eine sehr, sehr gute EM spielen. Grundsätzlich hast du einfach unterschiedliche Fähigkeiten. Du hast gerade in der Offensive natürlich unheimlich viel Qualität. Du hast unheimlich unterschiedliche Fähigkeiten mit Geschwindigkeit. Du hast Jungs dabei, die den letzten Ball spielen können. Und du hast eine gute Struktur. Und du hast mit Toni Kroos einfach jemanden, der eine Erfahrung hat. Du hast mit Rüdiger, der eine Erfahrung hat. Du hast mit Manuel Neuer, der Erfahrung hat. Du hast eine gute Mischung so zwischen Kreativität, Speed und zwischen
andere, die Freude
und Erfahrung. Und das ist letztendlich für mich auch das beste Kriterium, was letztendlich Julian auch jetzt oder in den Fokus gebracht hat, ist Aktualität. Also wirklich Jungs dabei zu haben, die eine erfolgreiche Saison gespielt haben, die mit einem positiven Gefühl einfach zur Nationalmannschaft gekommen sind. Das ist sicherlich in diesem Paket, glaube ich, eine gute Voraussetzung, eine gute EM zu spielen.
Also ich finde auch, dass wir hohe Qualität haben. Ich finde, dass Julian Nagelsmann das gut erklärt hat, auch mit diesen Rollenspielern. Also wenn du Pascal Kroos siehst, der kommt rein, der weiß, er wird jetzt wahrscheinlich nicht anfangen, ist aber ein überragender Spieler in der Premier League und ist direkt da, wenn bei Andrich oder bei Kroos was sein sollte. Stefan, was du gerade eben gesagt hast, finde ich schon sehr interessant, dass die Last nach vorne schon auf Spielern liegt, wie zum Beispiel Wirtz und Musiala, die beide, da sind wir uns einig, Weltklasse-Potenzial haben, aber sie sind halt noch sehr jung. Du hast auch direkt nach dem zweiten Länderspiel gesagt, Mittelstädt, der spielt so gut hinten links, Problemposition gelöst, ist aber auch ein junger Mann, kann ja auch mal sein, dass da eine Schwankung ist. Und ich habe so das Gefühl, dass wir uns gegen Mannschaften, die selber das Spiel machen wollen, wie die Franzosen, wie die Niederländer im Moment leichter tun, als gegen die Mannschaften, die hinten drin stehen. Und das haben wir natürlich leider mit Schottland, Schweiz und Ungarn, die werden uns nicht den Gefallen tun. Auf der anderen Seite sage ich, gegen Schottland, das wird so Stimmung voll, weil die Schotten werden Leute mitbringen, sind aber nach vorne spielerisch, glaube ich, doch etwas limitiert. Und ich glaube, dass der Sieg in diesem Spiel schon ein Büchsenöffner wird. Ja. Und du sagst dann titelreif, ich sage mindestens Halbfinale und da sind es dann...
Ich will deshalb den Kopf, weil wir reduzieren die Schotten immer nur auf Party und auf...
Da freuen wir uns schon, dass in München
die
Gärten voll sind. Klar, aber, dass die Stadt
feiert. Da nämlich auch Leute den Schotten. Aber wir wissen schon, dass wir vor der Feier kommt noch das Fußballspiel. Ne? Und da muss ich ehrlich sagen,
bei den Schotten nicht unbedingt. Ne?
Ja,
übrigens 3 Euro. Ne?
Ja.
Also, vor der Feier kommt das Fußballspiel. Ja, ja. Okay.
Aber ich wollte sagen, ich will jetzt auch den Gegner jetzt nicht überhöhen, aber ich meine, das ist übrigens die schottische Mannschaft, die dann gefeiert hat, als sie die Spanier 2-0 geputzt haben.
Ja,
die
haben also in der Qualifikation Spanien geschlagen. Ja,
allerersten Spiel, da waren Spanier noch gar nicht warm.
So viele haben Spanien nicht geschlagen.
Ja, aber die haben mit McTominay und mit Robertson.
Die haben schon
Qualität natürlich.
Aber es fehlt jetzt vorher noch was. Sie haben 4 verletzte Stürmer. Also da darf man, glaube ich, schon sagen, dass wir da Favorit sind in dem Spiel.
Andreas, wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass jetzt vor dieser Europameisterschaft die Nationalmannschaft nicht mit irgendwelchen politischen Themen überlagert wird, wie wir das in Katar hatten?
Naja, also Politik und Sport ist nicht zu trennen. Da bleibe ich natürlich dabei und das ist auch so. Aber ich finde, dass wir es anders managen müssen. Und das haben wir bei den vorherigen Turnieren einfach schlecht gemacht als Verband. Du darfst nicht mit einer ungeklärten Bindendiskussion in so ein Turnier gehen. Das war schlecht. Das wissen auch alle. Ja, und das gehört ja auch dazu, sich zu verbessern, nämlich selbstkritisch zu sagen, was haben wir da schlecht gemacht. Von daher denke ich, ist das ein erster wichtiger Schritt gewesen. Und ich finde, wir dürfen es nicht in die Kabine verlagern, sondern dafür ist Bernd Neuendorf als Präsident, dafür ist Rudi Völler, dafür bin ich, dafür sind andere im Präsidium und die da drum sind verantwortlich, dass wir das von der Mannschaft fernhalten, dass wir die Themen diskutieren und das nicht in die Kabine lassen. Da gehört es nicht hin.
Ja, ich sehe das genauso. Alle Diskussionen, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben, ist für die Spieler eigentlich nur schädlich. Sie kommen auf andere Gedanken, beschäftigen sich mit Dingen, auch nachts. Man liegt ja irgendwann mal auch im Bett und ist noch wach und denkt über Dinge nach. Und da sollen die wirklich sich fokussieren auf das Spiel. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn wir nochmal auf Titelreif ganz kurz zurückkommen, ich glaube, ab dem Viertelfinale, wenn die großen 4, 5, 6 Mannschaften dann wahrscheinlich da sind, wozu Deutschland auch gehören wird, dann ist in jedem Spiel alles möglich. Es ist ein Spiel, das haben wir beim Champions-League-Finale gesehen. Wenn Dortmund nach 70 Minuten 1-2-0 geführt hätte, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Und dann kamen die abgezockten Madrilenen und haben das gekippt. Aber wie gesagt, ich glaube, alles ist möglich und der Auftakt macht viel aus.
Also 6 Euro, ne?
Ja,
6 Euro. Spiel ist alles.
Ne? Wir müssen halt aushelfen. Ja.
Und es ist alles möglich.
Also, gib dir jetzt 1 Euro ab. Ich habe deinen 6.
Ich glaube, der hat genug Kohle.
Wir der machen gleich.
Der kann reinschmeißen.
Ja, jetzt hast du nichts mehr, oder wie?
Nee, ich sag jetzt nichts mehr.
Das wäre aber schade. Ja. Dafür bist du nicht gekommen.
Nein, alles schön.
Ja, wunderbar. Katharina, die Nationalspieler sind jetzt zu Hause. Wir haben das Netz durchforstet, oder du hast das gemacht, ne? Keiner hat was gepostet, aber zwei, die nicht dabei sind, oder?
Zwei, die nicht dabei sind, ja. Leon Goretzka und Mats Hummels. Und bei Mats Hummels war ich nicht mal schnell genug, um das Ganze jetzt noch für sie festzuhalten. Gibt's doch nicht, ne? So schnelllebig ist nun mal das Internet. Aber Leon Goretzka, den haben wir hier. Und das in Norwegen. Also der gönnt sich eine kühle Sonne in diesem Fall. Von hinten zu sehen, wie gesagt, Mats Hummels dann nochmal mit ein bisschen mehr Sonne gewesen. Können Sie sich gerne dann auch mal durchklicken, der wird bestimmt nochmal was zeigen. Aber die Spieler, die jetzt mit dabei sind an diesem Wochenende, auch wenn sie frei haben, haben eben nichts gepostet. Wir gucken mal auf den jetzt endlichen Kader. Das ist er. Seit Freitagabend 23.59 Uhr steht er fest und wir sehen da auch nochmal einen Torhüter weniger als ja ursprünglich angekündigt von Julian Nagelsmann. Alex Nübel wurde jetzt gestrichen, aber er hat sich was überlegt, denn das, was er angekündigt hat, dass nämlich genügend Torhüter im Training auch zur Verfügung stehen sollen, um dann auch Manuel Neuer und Co. zu entlasten, das soll gegeben sein und zwar durch Jan Reichert. Den kennt vielleicht nicht jeder, ist nämlich ein Spieler vom Zweitligisten im 1. FC Nürnberg, hat auch erst ein Profispiel absolviert am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, 22 Jahre jung, ist aber ein moderner, ein mitspielender Spieler insofern und auch weil er eine kurze Anreise hat, soll er die Mannschaft da in Herzogenaurach unterstützen.
Ja, danke schön, Katharina. Andreas, wann ist diese Entscheidung gereift im Trainerteam zu sagen, ja, wir gehen doch mit 3 Torhütern ins Turnier und lassen Alex Nübel weg?
Ich weiß jetzt nicht, wann dann letztlich Julian für sich entschieden hat oder im Trainerteam, ist ja auch keine, sind ja auch nicht immer einsame Entscheidungen des Trainers, muss das ausdrücklich auch mal sagen, wenn ich an Sandro Wagner und Benji Glück denke, was wir da auch ein gutes Team haben in der Frage, auch Andreas Kronberg, der ja als Torwartverantwortlicher da ein ganz wichtiges Wort mitspricht. Ich glaube, das war eher unter dem Kaderaspekten zu sehen. Das heißt, es war ja nicht die Frage, ob Alexander Nübel hier gut oder schlecht trainiert hat, sondern dass wir eine Option mehr haben, ja? Dass wir am Ende sagen können, du kannst den Torwart, eben wenn er verletzt ist, nochmal nachnominieren. Das kannst du bei einem Feldspieler nicht. Das heißt, du hast mehr Optionsmöglichkeiten in der Frage und ein Spieler kann eben halt auf mehreren Positionen spielen, auch da hast du mehr Variationsmöglichkeiten. Der Torwart kann eben nur im Tor spielen. Also ich denke, dass das in der Frage wichtige Gründe für ihn waren, sich so zu entscheiden für einen Feldspieler mehr. Und ich kann das durchaus nachvollziehen.
Stefan, es gab dann auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, aber warum dann Nübel und nicht Oliver Baumann? Weil Nübel der Jüngere ist, der vielleicht noch mehr Zukunft hat.
Ja, auch keine einfache Entscheidung, weil Nübel wirklich auch eine hervorragende Saison gespielt hat und großen Anteil an diesem Erfolg vom VfB hat. Und mit Sicherheit auch im Blick auf die nächsten Turniere für die Zukunft mit Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor sein wird in der Nationalmannschaft. Da bin ich mir sicher. Was mich ein bisschen überrascht hat, war wirklich, dass überhaupt 4 nominiert wurden. Ich kenne das nicht. Ich habe ein paar Turniere gespielt. Es wurden immer 3 nominiert und da ist man auch mit durch. Und wenn was ist, kann man nachnominieren. Das weiß man ja auch alles eigentlich vorher. Ich glaube, Nübel muss es jetzt nicht negativ sehen oder mitnehmen, sondern eher als Motivation für die neue Saison, diese Saison aus der letzten zu bestätigen und dann anzugreifen, dass er beim nächsten Turnier mit dabei ist und im Kader.
Ihr habt ja auch einen Torhüter, der noch gar nicht so lange her Nationalmannschaft gespielt hat. Die beiden Spiele zum Beispiel in Berlin gegen die Türkei, in Österreich gespielt hat, Kevin Trapp. Ist der eigentlich drüber weggekommen, dass er gar nicht unter den 4 war?
Ja, ich glaube, er war natürlich halt im ersten Moment, als er in der einen Maßnahme, der nicht eingeladen wurde, war es natürlich schon hart für ihn, weil er, wie gesagt, vorher die Spiele gespielt hat. Jetzt war das aber für ihn jetzt auch nicht überraschend, dass er jetzt nicht nominiert wurde. Von daher ist er damit eigentlich ganz gut auch umgegangen.
Wir haben ja über Rollen schon ein bisschen gesprochen, die Julian Nagelsmann seinen Spielern gibt. Und was ich so gehört habe aus dem Umfeld der Nationalmannschaft, dass Oliver Baumann eben auch auf der Bank so als Spieler, der deine Energie reinbringt aufs Feld, offensichtlich sehr, sehr wichtig ist und das dazu möglicherweise geführt hat, dass man ihn Alex Nübel vorgezogen hat.
Ich glaube, gerade so als Torwart, Stefan hat es ja auch gesagt, 4 kann dich gar nicht, weil du ja schon als Nummer 3, ich glaube, der Nummer 3 hat maximal gespielt, wenn es das Spiel um den 3. Platz dann mal gab. Der ist natürlich auch eine lange Zeit für den dann. Ne? Du bist 7 Wochen, seit sie sich getroffen haben, bist da dabei, ohne die große realistische Chance zu spielen. Da muss dann schon von der Bank was kommen. Und Oliver Baumann, wie ich ihn wahrnehme, ist schon einer, der positiv was reinbringt. Für den ist das sicherlich auch ein Erfolg, als 3. Torwart dabei zu sein. Und man hätte genauso abwägen können, Nübel für die Zukunft, guck dir das mal an, wie so ein Turnier läuft. Aber ich finde, da kannst du jetzt auf der Position keinen Fehler machen.
Daran wird sich sicherlich auch nicht der Erfolg bei einer Europameisterschaft, hoppala, entscheiden, wer bei uns 3. oder 4. Torhüter ist. Wir haben ja gerade den ganzen Kader gesehen. Bist du zufrieden?
Ja, ich finde den Kader sehr spannend, weil er halt so, was wir eben auch schon gesagt haben, unheimlich abwechslungsreich ist. Unheimlich Erfahrung, was Markus gesagt hat, aber auch die vielen jungen Kreativen, das war ja auch unheimlich wichtig nach der WM in Katar, das war ja von allen auch gefordert, ob vom DFB, ob von den Fans, von allen, wir wollen uns neu aufstellen und ich glaube, ein paar Konstanten haben wir drin, ja, die Achse, die eben schon beschrieben worden ist, plus diese jungen Wilden, sage ich jetzt mal, da sind ja noch ein paar dahinter, auch Pavlovic müssen wir erwähnen, der auch eine gute Saison gespielt hat, sonst wäre er nicht auch jetzt dabei. Also ich glaube, das ist eine gute Mischung, die auch uns dann für die nächsten Turniere in den USA, in Kanada, Mexiko oder auch danach viel weiterhelfen können. Die Jungs sind ja alle teilweise 19, 25, ein großer Kern dieser Mannschaft, die ja noch locker 2, 3 große Turniere spielen können. Und ich glaube, da hat man jetzt schon beim DFB und auch Julian Nagelsmann viel richtig gemacht.
Man hat ja noch 2 Junge dabei mit Gruda, ja, und mit Rocco Reitz, die auch einen guten Eindruck hinterlassen haben. Andreas, was hast du für ein Gefühl von der Gruppe? Also Kader, Trainerteam, Funktionsteam drumherum?
Ja, ich glaube, das, was gerade gesagt worden ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Man muss dann zuvor das erstmal unseren Trainer loben. Er war mutig. Ja? Er hat mutige Entscheidungen getroffen, er hat klare Entscheidungen getroffen. Und von daher, denke ich, ist das schon mal der erste wichtige Schritt gewesen, auch mal vielleicht unpopuläre und harte Entscheidung im Sinne von, wir haben Urlaubsbilder ja gerade gesehen. Also von daher denke ich, gilt ihm da das größte Lob in der Frage und auch das, was Thomas ja richtigerweise sagt, das Thema, dass von vornherein klar ist, wer welche Rolle annimmt. Ja, dass jeder weiß, wo er steht, dann zieht auch keiner eine Schnute, wenn es mal anders läuft. Also von daher denke ich, sind das alles Themen, die mit Sinn und Verstand vom Trainerteam vorbereitet worden sind. Und die Stimmung, ja, ich muss sagen, ich war ein paar Tage auch dort in Herzogenaurach. Wenn man sieht, wie die Jungs miteinander umgehen, wie sie auch eben nicht nur die Kaderspieler, sondern auch das Team hinter der Mannschaft. Ja, wenn ich da sehe, was Thomas Beheschti mit seinem Team, der verantwortlich ist für die Nationalmannschaft, was die sich da wirklich den Hintern aufreißen drumherum. Und das steckt an. Das ist eine positive Energie, die da auf allen Ebenen herrscht. Und das spürt auch eine Mannschaft, ja, dass sie hier getragen wird in der Frage, aber laufen müssen sie dann am Ende auch selbst.
Absolut. Stefan, du hast ja selber das erlebt bei einer Nationalmannschaft. Mal so, mal gute Stimmung, mal weniger gute Stimmung. Wir haben das jetzt vor den letzten Turnieren immer gehört, dass alles in Ordnung ist in der Gruppe. Ja. Wie viel Harmonie brauchst du denn in so einem Kader, damit ein Turnier erfolgreich wird? Oder ist zu viel Harmonie vielleicht auch gar nicht
Ja, gut? Und sie dürfen auch nicht zu zufrieden oder glücklich sein. Deswegen war dieses Spiel gegen Griechenland eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil die Jungs wissen, sie müssen noch mal 20-30% drauflegen, um an das Maximum zu kommen. Dasselbe gilt für die Engländer, die ihr letztes Testspiel gegen Island verloren haben. Mhm. Die wissen auch, kriegen richtig Feuer, auch von den Medien, auch völlig zu Recht. Und das müssen die Spieler ja auch nehmen als Motivation, ein Stück weit zu sagen, wir müssen mehr machen, mehr investieren, um an das Maximum zu kommen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Von daher ist es nie gut, wenn du in ein Turnier gehst und die Stimmung ist super und wir liegen uns in den Armen. Das bringt dich nicht zum Titel, also definitiv nicht. Deswegen ist so ein bisschen so eine Ungewissheit eigentlich gar nicht so verkehrt.
Und damals war natürlich auch Lukas Podolski einer, der vielleicht nicht immer gespielt hat, aber für die Stimmung wichtig war, genauso wahrscheinlich in diesem Jahr Thomas Müller, der, was du eben gesagt hast, ja auch intern und auch nach außen hin unheimlich wichtig für den DFB ist, auch wenn er wahrscheinlich nicht erste Elf sein wird.
Ja, wir sprechen gleich drüber, wer ist denn erste Elf? Thomas Wagner hat uns mal seine Aufstellung geschickt. Ich hoffe, du erschrickst dich jetzt nicht,
Nö, was
du
damit... Ich stehe dazu allen.
Und da fehlt der Kapitän, da fehlt Ilkay Gündoğan. Und du hast vorhin auch schon über ihn gesprochen, auch über vielleicht eine mangelnde Wertschätzung im Land für Ilkay Gündoğan. Also wir wollen gleich mal diskutieren, welche Positionen sind da safe und kann man so spielen oder muss man anders spielen? Wir haben viel zu besprechen hier im Doppelpass-Spezial aus Bad Orb, aus dem Strauß-Alea Resort. Wir sind gleich zurück. Willkommen zurück in Bad Orb, im Strauß-Alea Resort, wo wir heute unser Doppelpass-Spezial, unseren EM-Countdown haben. Und Stefan hat seinen Kumpel mitgebracht. Ja. Ne?
Ja. Ja. Nach der Geburt getrennt.
Aber Albert.
Wir mögen uns nach wie vor.
Was?
Wir mögen uns nach wie vor, oder? Kannst du auch reden?
Nee. Nee. Normal redet er mit mir.
Ja?
Ja, ja. Also schön, wie die Sendung ist und so, ein Fazit.
Ob so gut war's?
Nee, ich nicht, er.
Und du, Joachim, bist froh, dass er eine Hose anhat, ne?
Ja, wir hatten ja auch schon mal ein Maskottchen in Deutschland, der keine Hose
anhat. War Goleo.
Ja, genau.
Wir erinnern uns gerne. Wir waren ja bei der deutschen Nationalmannschaft bei Kader, bei der ersten Elf, bei den ersten 13. Jetzt haben wir gerade so erfahren, dass auch Niklas Füllkrug noch Probleme hat, offensichtlich mit dem Knie, mit Schmerzen, 90 Minuten gehen gerade nicht. Aber ich glaube, da hat Kai Havertz momentan vielleicht die Nasenspitze vorne, was die Position auf der 9 angeht. Aber Thomas, ich habe vorhin deine Aufstellung mal gezeigt, die du dir ausgedacht hast. Jetzt sagen wir mal so, Thomas Wagner ist wichtig, Sandro Wagner ist wichtiger und entscheidend ist Julian Nagelsmann. Aber du hättest mit Wirtz, Musiala und Sané.
Ja.
Ist das, sagen wir mal, trotz Sanés Schambeinproblem oder einfach nur so eine Wunschvorstellung. Das wäre deine Idealelf.
Also ich wurde ja gefragt, für die Schotten,
fürs Schottland-Spiel.
Genau. Da würde ich zum Beispiel Füllkrug, wenn er fit ist, wegen seiner Wucht, weil die Schotten natürlich in der Abwehr körperlich auch sehr präsent sind. Ich bin großer Havertz-Fan eigentlich und glaube auch, dass Havertz eine Rolle spielen wird. Und die andere Frage, Ter Stegen hatten wir ja schon abgehandelt, ist ja Gündogan. Es gibt sicherlich viele, die zu Recht sagen, ein Kapitän muss eigentlich immer spielen. Ich finde, dass Gündogan seit Jahren auf Weltklasse-Niveau spielt, gerade bei City. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass ihm vielleicht auch die ganze Verantwortung und Lasten in der Nationalmannschaft ihn irgendwie nicht so frei spielen lässt. Vielleicht ist es für ihn dann nochmal gut, im Turnier reinzukommen, wobei er bei der WM ja gegen Japan im ersten Spiel eigentlich unser bester Mann war. Und ich finde, Sané hat so viele Fähigkeiten, so viele Skills. Ich hoffe, dass er fit ist, weil wenn er fit ist, bringt er was ins deutsche Spiel rein, was uns richtig gut tut. Und ich glaube, er muss jetzt langsam auch mal ans Laufen kommen. Er hat jetzt lange nicht gespielt. Deshalb habe ich mich für dieses Spiel, für Sané und Füllkrug entschieden.
Nun ist Sané auch einer, der ja einen Impuls bringt, wenn du ihn von der Bank bringst. Mhm. Mehr vielleicht als ein Ilkay Gündogan, oder?
Ja gut, das ist immer die Herangehensweise, wie du es letztendlich auch machen willst. Ich glaube, dass Gündogan natürlich extrem wichtig, ein extrem ballsicherer Spieler ist. Jetzt hast du natürlich Toni Kroos. Wenn du natürlich mit Gündogan und Kroos spielst, sind es ähnliche Typen. Das ist ja, Andrich ist dann nochmal ein anderer Typ. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf, auf die Mischung dann immer an. Sicherlich ist Sané, wenn du ihn von der Bank bringst, immer natürlich nochmal, gerade was seine Geschwindigkeit angeht, kann er natürlich nochmal was verändern. Aber das muss letztendlich dann auch Julian entscheiden. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen auch dem geschuldet, wie er den Gegner erwartet.
Stefan, muss Gündogan spielen, weil er Kapitän ist, oder muss er spielen, weil er herausragende Qualitäten hat?
Beides.
Beides.
Beides. Also so musst du auf jeden Fall erstmal ins Turnier gehen. Überhaupt keine Frage. Für das Spiel übrigens gegen Schottland. Da wird Gündogan mit Sicherheit spielen. Was dann im Verlaufe passiert...
Und das findest du auch richtig?
Nein, natürlich finde ich es richtig. Ja, okay. Er war ja auch gegen die Griechen jetzt nicht schlecht oder grottenschlecht oder wie auch immer. Er tut sich ein bisschen schwer, da hat Markus recht, weil Toni Kroos kommt schon mehr so von hinten, ja, holt die Bälle ab, und das ist eigentlich auch so ein bisschen Spielstil von Gündogan, und deswegen sucht er so ein bisschen so seine Lücke. Aber ich würde ihn auf jeden Fall stellen. Er ist Kapitän, er ist ein herausragender Spieler, nicht nur bei City, auch bei Barcelona, wirklich richtig, richtig gut performt, und von daher gegen die Schotten wird er spielen.
Dasselbe Problem hat er ja auch in Barcelona mit Frenkie de Jong, die sich ja auch sehr ähnlich sind. Aber da performt er dann auch. Und ich glaube, Gündogan ist nicht ganz unwichtig, gerade auch für Standards, Ecken und so weiter. Und ich glaube, dass Nagelsmann ihn da auch gesetzt spielen lassen will.
Standards, Stefan? Ja, du darfst.
Ja, aber, in Barcelona macht Gündogan sehr viel zusammen mit
Stefan. Ich habe nur, das würde mich jetzt mal interessieren aus deiner eigenen Erfahrung. Man kann ja sagen, wir haben die besten Spieler zusammen. Und wenn Kroos natürlich kommt, der absolute Weltklasse verkörpert, der für mich noch mal besser geworden ist, weil er auch nach hinten was macht. Wenn du jetzt den hast und du sagst es gerade richtig, Gündogan ist eine ähnliche Position oder sowas. Ne? Was macht das mit der Statik eines Spielers, der jetzt, sagen wir mal, als absoluter Stammspieler von City oder Barcelona kommt, und dann hast du in der Nationalmannschaft einen, der auf deinem Niveau und deiner Position spielt. Ist Gündogan dann auch in der Mannschaft so einer, der dann sagt, ich bin Kapitän, ich bin laut, oder ist er eher so einer, was denkst du?
Ich glaube, du musst die Position schon ein Stück weit unterscheiden. Also Toni Kroos ist schon im Aufbau bis Mittellinie oder dahinter zuständig für die Balance und für das Spiel oder den Aufbau. So, Gündogan geht dann ab da nach vorne und ist dafür verantwortlich. Der Spielstil ist ähnlich, aber positionstechnisch ist da schon ein Unterschied. Toni Kroos eher im defensiven Bereich bis ins Mittelfeld, und vom Mittelfeld offensiv dann eher Gündogan. Also ich glaube, jeder Trainer wäre froh, wenn er diese zwei Spieler in seinem Team hätte. Und Gündogan wird die Rolle auch annehmen, ist ja überhaupt keine Frage. Und wird auch ein entscheidender Mann sein im Spiel gegen die Schotten.
Trotzdem hast du, Julia, und glaube ich nicht zu Unrecht gesagt, dass die Wertschätzung, war ja bei Toni Kroos auch lange Jahre so, dass er eigentlich zu wenig Wertschätzung erfahren hat in Deutschland. Und nie Deutschlands Fußballer des Jahres. Eigentlich irre. Ist das bei Gündogan aus irgendeiner Sicht für dich erklärlich, warum auch er eher, sagen wir mal, mit einem kleinen Fragezeichen oft gesehen wird?
Ja, weil er so ein bisschen, also er wirkt nicht immer ganz glücklich, sagen wir es mal so, in der Nationalmannschaft. Das ist halt vielleicht auch nicht seine Paradeposition in dieser 4-2-3-1-Formation. Ich glaube, er fühlt sich ein bisschen wohl auf so einer Halbposition, auf so einer Achterposition, wo er sich auch immer wieder einen Ball holen kann, wo er dann ein paar Freiheiten nach vorne hat und wo er mehr Spieler auch vor sich hat, die er einsetzen kann. Er selber ist nicht der, der, hat es ja gesehen, jetzt auch noch ein bisschen Pech bei seinem Kopfballversuch, der ihm dann irgendwie ans Knie noch gefallen ist. Ja. So, das finde ich so symbolisch für seine Nationalmannschaft. Karriere oder Historie, so ein bisschen. Trotzdem glaube ich, und die Idee dahinter ist, dass er so ein bisschen diese Offensive dann eben auch strategisch formt. Und du hast dann Wirtz, du hast Musiala, du hast vielleicht dann auch Sané. Wenn du alle drei spielen lässt, habe ich dir auch gerade gesagt, vielleicht stehen die sich selber so ein bisschen auf den Füßen im Weg, nutzen die gleichen Räume, sind alles zentrale Spieler, die zieht es generell eher nach innen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefahr dahinter, dass du sehr zentralisiert spielst. Du
ja, das Spiel in den letzten zwei Testspielen ging ja auch sehr viel durch die Mitte.
Das genau, ist, und glaub, das der ist Ansatz, wichtig. Ja? Und ich glaube, es war dann auch immer durch die Wechsel in der zweiten Halbzeit so ein bisschen erfrischend, dass man auch Flügelspieler wieder hatte. Man hatte dann Sané, der auch gerne nach innen zieht, aber auch immer wieder über den Flügel kommt. Führich im ersten Spiel hat mir gut gefallen gegen die Ukrainer, wo viel über links dann auch ging, zusammen mit Maxi Mittelstädt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Optionen hat, dass man viel diskutieren kann, dass man aber auch das Spiel verändern kann. Mhm. Und das kannst du mit der Mannschaft, mit Maxi Bayer, der, glaube ich, alle überzeugt hat in der halben Stunde, wo er gespielt hat und vielleicht auch unser bester Einwechselspieler wird, weil er einfach so eine ganz andere Note reinbringt, extrem stressen kann. So hat er selbst ja auch gesagt und total glücklich auch ist mit der Rolle, die er dann bekommt.
Ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast. Toni Kroos war nie Deutschlands Fußballer des Jahres.
Ich glaube ja. Also wir haben, das war also, ein Lexikon.
Thomas Müller war es auch nicht.
Ja.
Ich war es auch nicht.
Na gut, aber also bei Müller verstehe ich es nicht.
Wer wählt denn das?
Ja, nicht die Spieler, sondern es sind, glaube ich, Journalisten, die das wählen. Da hast du recht. Ja.
Das ist schon komisch.
Guter Punkt für dich.
Also nie Deutschland Fußballer des Jahres gewesen, aber Europas. Macht keinen Sinn. Eigentlich, wenn du das bist, müsstest das vielleicht auch sein. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren.
Du lebst ja ganz gut, auch ohne diesen Titel.
Ja, ja, seit ich hier bin bei Sport 1, ja.
Du bist ja Deutschlands Experte des Jahres, eigentlich fast jedes Jahr.
Ach so. Okay.
Also zumindest bei uns.
Ja, hier im Doppelpass. Klatsch mal.
Der eine war es da. Aber ganz kurz noch bei Ilkay zu bleiben. Ist ein sehr, sehr kluger Mann, sehr intelligent, sehr nachdenklich, ruhig eher. Ne? Was ist er für ein Kapitän für die Mannschaft?
Ja, einer, der eher durch Leistung führt und nicht durch Sprechen. Ja? Also er ist keiner, der auf die Pauke haut, auch wenn wir Gespräche führen, wenn es um Themen geht. Da ist er tatsächlich eher etwas zurückhaltender in der Frage, immer wohl überlegt und klar dann aber auch. Und ich will vielleicht nur so viel zu Thomas' Aufstellung sagen. Ich bin froh, dass er nicht unser Bundestrainer ist.
So schlecht ist die Aufstellung nicht.
Ja, so schlecht ist sie nicht. Aber sie ist auch nicht so, wie sich unser Trainer das wünscht, denke ich.
Was hast du auszusetzen konkret?
Ja, wir haben ja schon angefangen von der Nummer 1 bis zur Nummer 11 oder bis zur Sturmspitze. Gibt's ja schon.
Also Füllkrug möchtest du nicht da sehen, oder?
Ich möchte alle unsere Spieler sehen. Ja? Ob sie dann von Anfang an spielen oder etwas später. Aber ich habe nur gesagt, nachdem wir ja die Torhüterposition ja diskutiert hatten, dass du dann immer noch den...
Ja, das konnten wir so schnell nicht ändern.
Ja, aber ich jetzt nicht, weil du etwas sagst.
Ich dachte, der Erkenntnisgewinn wäre bei dir schneller.
Ja, okay. Übrigens auch die Mannschaft wäre Weltklasse.
Ja,
man kann übrigens auch ein bisschen anderer Meinung sein, das muss aber nicht die schlechtere dann sein. Ne?
Ja, das stimmt, Werden wir ja sehen am Freitag.
Ja, ja, Effe macht hier so den Verbindungsoffizier. Ne? Du glättest die Wogen, das gefällt mir sehr, sehr gut.
Er war ja auch Kapitän. Das ist
hier schon sehr hitzig. Ausgleichendes heute. Nicht immer so. Ja. Du würdest Havertz auch vorne sehen?
Ich würde Havertz vorne sehen, weil er halt auch gegen die Schotten, klar, wir brauchen vorne auch ein bisschen Wucht, aber gerade gegen die vielleicht etwas kompakteren, nicht so spielerisch starken Hinterleute in der schottischen Mannschaft, glaube ich, ist ein Havertz auch mit seiner Kenntnis von der Insel, wo er ja jetzt schon seit vielen Jahren spielt, glaube ich, die bessere Wahl. Bei mir unterscheidet sich, übrigens konnten sie es auch nicht so schnell ändern, auch die Torwartposition. Aber das soll jetzt nicht das Ding sein. Der Rest ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, so wie auch Nagelsmann das in den letzten Wochen gesagt und auch gespielt hat.
Er hat ja Kai Havertz bei Arsenal jetzt auch auf der Position gespielt, mindestens ein halbes Jahr und auch gut. Es gab ja so ein paar Versuche, auch mal ihn so als das linken Schienenspieler einzusetzen und so weiter. Das ist schon seine Position, auch aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich kenne ja Kai, weil ich Co-Trainer war in Leverkusen, kam er ja gerade aus der Jugend raus und Kai hat natürlich da genau in diesen Räumen auch seine Stärke. Er ist natürlich gerade zwischen den Ketten auch immer wieder in der Lage, auch gefährliche Situationen zu kreieren. Er ist torgefährlich. Und gerade natürlich gegen Mannschaften, die tief stehen, wo du enge Räume hast, ist er natürlich die perfekte Position für ihn
noch. Und er ist immer noch jung, hat aber auch schon jede Menge Erfahrung. Ne? Das muss man
ja
auch sagen.
Ja, ich meine, er ist schon sehr, sehr jung in Jahren. Dann hat er ja schon auch international gespielt. Und durch den Wechsel in England hat er einfach auch nochmal einen Schritt gemacht. Gerade auch der Wechsel jetzt von Chelsea zu Arsenal war für ihn als Persönlichkeit auch nochmal ein Schritt und ist sicherlich einer der Schlüsselspieler bei der EM.
Bei allen eigentlich, die wir jetzt eingeblendet haben, ist Mittelstädt hinten links. Stefan, jetzt kam David Raum gegen die Griechen, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ist das vielleicht gesetzt mit Maxi Mittelstädt?
Aber das ist ja schön, dass er Druck aufbaut. Ja. Also er hat wirklich richtig gut gespielt, hat er richtig Theater gemacht, ist ein ekliger linker Verteidiger, also der tut auch richtig weh.
Hat Stärken nach vorne natürlich.
Genau, mehr und das ist mit Sicherheit eine Alternative. Aber ich glaube, im Spiel gegen die Schotten hat Mittelstädt noch ein bisschen Vorsprung, aber nochmal, ich wiederhole mich, im Verlauf eines Turnieres, diese Mannschaft, die am Freitag auflaufen wird, egal wie sie aussieht, wird am zweiten oder spätestens am dritten Spieltag schon ganz anders aussehen oder anders aussehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Andreas, ja?
Eins vielleicht noch zu Harvard. Ich finde das interessant, wie wir auch über Havertz immer alle sprechen. Er ist ja immer noch relativ jung. Der hat, wie du es gerade eben gesagt hast, das Champions-League-Finale, das Weltpokalfinale entschieden. Er hat sich von Chelsea nach Arsenal, musst du erst mal gehen. Da hat er am
Anfang sehr viel Gegenwind
bekommen. Und der ist immer noch relativ jung und der liefert eigentlich immer ab. War ja auch in Katar einer der ganz wenigen, die getroffen haben. Also ich finde, dass Havertz, auch wenn er jetzt bei mir nicht gegen Schottland gespielt hätte, dass er in Deutschland auch wahrscheinlich immer so ein bisschen unterm Radar sogar, vielleicht weil er auch schon so lange weg ist. Also ich finde, absolute Weltklasse.
Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass das wir uns in Deutschland so mit den feinen Technikern, mit diesen Spielern, wo man vielleicht zweimal hingucken muss, bis man die Qualität erkennt, schwer tun. Kann das sein?
Ich glaube,
also in der Öffentlichkeit, jetzt nicht in den wirklich eng am Fußball dran befindlichen Personenkreis?
Ja, ich glaube, dass wir natürlich erstmal das Thema haben, dass sie im Ausland spielen und die Präsenz natürlich dann nicht so da ist in der Bundesliga. Das heißt, man vergisst.
Ja, aber auch bei Sané zum Beispiel, da wird dann über die Körpersprache und dies und das.
Also, aber bei Sané ist es ja schon klar, der hat klare Waffen und das wird ja schon, da wird ja eher andere Themen in den Vordergrund gestellt. Aber bei den Jungs, die im Ausland spielen, da ist diese Wertschätzung, die Wahrnehmung leider in Deutschland nicht so. Aber man sieht auch, wenn man die Entwicklung auch sieht, auch von Gündogan oder auch Toni Kroos oder wie gesagt auch jetzt Kai Havertz, das sind außergewöhnliche Spieler, die wir aber schon seit Jahren jetzt auch in Deutschland haben.
Ja. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben ein paar Infos von Katharina. Da geht es um die Abstellung. Welche Bundesliga-Vereine schicken eigentlich wie viele Spieler Richtung EM? Für alle Nationen natürlich, nicht nur die Deutschen.
Das hatten wir in der Vergangenheit oft, dass es dann so richtige Blockbildungen gab. In diesem Fall, egal welche Startaufstellung wir hier nehmen, ob das die von Veggie ist, von Lambi, von Stefan, egal. Es gibt nicht wirklich eine Blockbildung. Ne? Wir gucken uns das mal zusammen an. Also wir haben 7 Vereine, die tatsächlich dann unseren aktuellen EM-Kader stellen. Und insgesamt aus Deutschland stellen 79 Spieler, beziehungsweise werden 79 Spieler gestellt. Und hier haben wir dann nochmal die Vereine gesehen mit den höchsten Anzahlen an Spielern, die eben an die Nationalmannschaften abgestellt werden. Also die Bayern und RB Leipzig, die führen diese Tabelle dort an. Dann haben wir den Doublesieger Bayer Leverkusen mit 10 abgestellten Spielern. Und ganz unten haben wir dann hier in dieser Tabelle Eintracht Frankfurt. Da hält Robin Koch die Fahne hoch für Markus Krösche.
Bei der WM waren es noch 7 Spieler, ja. Ihr habt natürlich nicht nur Spieler aus Europa, ist ja klar. Deswegen kann man es nicht vergleichen. Aber ist das eigentlich für einen Verein wie die Eintracht zu wenig, nur einen Spieler in die Nationalmannschaft schicken zu dürfen?
Ja, erstmal freuen wir uns, dass Robin Koch dabei ist. Das ist sicherlich auch gerade für ihn eine super Geschichte, weil er eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und das freut uns natürlich extrem, dass er jetzt dabei ist. Hat er sich auch verdient, finde ich. Aber bei uns ist es einfach dem geschuldet, dass unsere Mannschaft natürlich auch eine sehr junge Mannschaft ist, wo natürlich viele Jungs dabei sind, die jetzt noch gar nicht sich so in den Fokus gespielt haben für ihre Länder. Und das ist für uns jetzt kein Qualitätsmerkmal, weil wir davon überzeugt sind, dass in den nächsten Jahren der eine oder andere dann auch bei den anderen Nationen dann auch dabei ist.
Ich glaube zu wissen, dass ihr mit der Platzierung, die ihr erreicht habt am Ende der Bundesliga, sehr zufrieden seid. 6. Platz, wieder Europa League, hätte fast die Champions League werden können. Wenn Borussia Dortmund das Finale gewonnen hätte, dann wäre es die Champions League gewesen. Aber Ihr habt nur 47 Punkte gemacht, 3 weniger als letztes Jahr, als es nicht gereicht hat für den europäischen Wettbewerb. Wie zufrieden bist du denn mit eurer Saison?
Ja, also ich glaube, dass wir Platz 6 sehr, sehr zufrieden sein können. Wir haben natürlich ein Jahr gehabt, wo wir einen sehr, sehr großen Umbruch vollzogen haben, gerade letzten Sommer. Wir haben ein neues Trainerteam mit einem neuen spielerischen Ansatz auch hinzugefügt. Es sind sehr viele junge Spieler dazugekommen. Und dass so ein Jahr, gerade nach, wenn uns viele Leistungsträger ja auch im Sommer verlassen haben, gerade auch in der letzten Woche, dann mit Jasper Lindström und mit Randal Kolo Muani, den wir dann in der Hinrunde auch noch nicht ersetzen konnten, natürlich, dass die Zeit brauchen, ist auch normal.
Hatte natürlich Pech im Winter, dass sich Kalajdzic nochmal so verletzt
hat. Ja, letztendlich muss man auch da selbstkritisch sagen, dass das Transferfenster im Winter nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Natürlich haben wir mit Hugo Ekitike.
Ja, die Namen bei euch sind schwierig.
Genau, ja. Ich sage einfach nur so Hugo. Das ist einfach. Und mit Gian Matteo natürlich zwei Jungs dazu geholt, denen wir ein bisschen Zeit gegeben haben und geben auch wollten auch denen etwas Zeit geben. Und mit Sascha natürlich leider, dass er sich verletzt hat. Im Großen und Ganzen war es so, dass wir mit der Rückrunde einfach nicht zufrieden waren, mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Sicherlich.
Es sind viele Unentschieden so insgesamt.
Ja, und vor allem, wir haben auch gerade das Spiel nach vorne, war jetzt nicht so zielstrebig, nicht so überzeugend. Und somit sind natürlich auch sehr viele Unentschieden dazugekommen, die natürlich ärgerlich sind, aber es ist letztendlich auch ein Prozess einer Mannschaft. Es ist ein großer Umbruch gewesen mit 3 Wettbewerben und jetzt müssen wir uns natürlich spielerisch im nächsten Jahr schon verbessern.
Ein bisschen Verwirrung gab es, als es Ende der Saison, du hast das junge Trainerteam angesprochen, rund um Dino Toppmöller, kein so ein ganz klares Bekenntnis zum Trainer gab. Woran lag das?
Ja, nein, weil wir einfach gesagt haben, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und so ein bisschen auch mal über die Saison sprechen, was war gut, was war schlecht. Das war jetzt irgendwie kein irgendwie Misstrauensvotum, sondern es war einfach nur, dass wir gesagt haben, wir setzen uns mal nach so einem Jahr, nach so einem unheimlich turbulenten Jahr mal zusammen und sprechen über die Dinge, die in diesem Jahr gelaufen sind, was war gut, was war schlecht, woran müssen wir ansetzen im nächsten Jahr, um einfach fußballerisch auch den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, um einfach deutlich mehr Spiele auch zu gewinnen, um deutlich dominanter aufzutreten. Und das ist ein ganz normaler Prozess, das ist jetzt auch nicht was jetzt irgendwie neu ist, sondern das passiert bei uns jedes Jahr, das passiert uns auch, wenn wir in der Winterpause, nach der Winterpause analysieren wir die Saison oder die Teile der Saison, das ist ein ganz normaler Prozess.
Ist eigentlich noch Kohle da von Kolo Muani oder ist das alles ausgegeben?
Ja, also wir haben das, was wir gemacht haben, ein Stück weit in Perspektive auch investiert, weil wir natürlich sagen wollen, wir wollen im nächsten Jahr den Schritt auch machen, das Gap vielleicht zu den Top 4 etwas zu verringern. Wir haben versucht, einen Kader auch so aufzustellen, dass wir eine gute Mischung haben zwischen Erfahrung und jungen Perspektivspielern. Von daher haben wir...
Ja, zwei sehr erfahrene gerade weggegangen oder haben aufgehört, oder?
Genau, das ist sicherlich mit Seppel und Makoto haben wir natürlich zwei erfahrene Spieler verloren. Trotzdem haben wir natürlich auch mit Kevin Trappen, Robin Koch, mit Skiri, mit Mario Götze, Philipp Max, Timmy Chandler haben wir natürlich trotzdem Erfahrung, haben wirklich auch ein paar richtig gute, spannende Jungs dabei, die sich noch entwickeln können und auch entwickeln werden. Und damit versuchen wir jetzt auch in der nächsten Saison den nächsten Schritt zu gehen.
Glaubst du, dass Pascal Groß einer wäre für die Eintracht, Stefan?
Schon, wenn man seine Entwicklung sieht in der Premier League über die letzten Jahre, war das wirklich beeindruckend. Hat den Sprung geschafft in die Nationalmannschaft, performt dort auch, also wirklich. Auch er ist übrigens eine Alternative, wenn mal was passiert in der Zentralen. Aber das wäre mit Sicherheit auch nicht schlecht für Eintracht Frankfurt, aber ich weiß ja nicht, wie viel Geld ihr noch habt.
Ja, das wird er uns gleich erzählen, aber Pascal Groß auf jeden Fall kann sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.
Für eine Zentrale, ein erfahrener Spieler mit dem Alter, das ist schon immer wichtig, wenn du da Spieler hast, wirklich mit dieser Erfahrung auch.
Wie interessant ist er für euch? Er sagt, grundsätzlich habe ich immer gesagt, dass ich offen bin, wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland. Jetzt war er in Brighton da sehr erfolgreich, fast jedes Spiel gemacht, über 200 Premier League-Spiele. Wie interessant ist so ein Mann für euch?
Ja, Pascal ist natürlich sicherlich ein richtig guter Spieler, der natürlich jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Aber ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt über einzelne Namen hier zu sprechen. Ich meine, das ist euer Job und ihr müsst fragen, ich verstehe das, aber so eine wirkliche Antwort kriegt ihr von mir nicht.
Nee, aber dann machen wir noch einen Namen, Uwe Dreago, das ist auch noch ein schwieriger Name, Schalke 04, ganz anderes Profil, Offensivspieler.
Ein sehr junger Spieler noch.
Ja, ja, ja. Aber?
Hört sich jetzt nicht so positiv an.
Aber doch, nein, wirklich ein sehr, sehr guter Junge. Aber wie gesagt, es macht jetzt wirklich wenig Sinn, mit mir über einzelne Namen zu sprechen.
Thomas, du hast die Eintracht ja auch viel verfolgt, auch in diesem ganz erfolgreichen Europapokaljahr. Dein Gefühl, was fehlt dieser Mannschaft noch, um, ja, sagen wir mal, dauerhaft international zu spielen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, jetzt ist man wieder dabei, aber das ist ja das Ziel, dass man sich jedes Jahr für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und im Idealfall die Nummer 5 ist nach den 4 Großen vielleicht.
Also in den letzten Jahren hat ja die Eintracht sowohl Champions League gespielt, als auch Europa League, ja, als auch dann Conference League. Da tun wir uns ja immer ein bisschen, da sagen wir, das ist so dieser neue Wettbewerb. Ich glaube, bei der Eintracht war ja eine Zeit lang, du hast gerade diese spektakuläre Saison angesprochen mit Sevilla damals, da waren ja alle irgendwie verliebt in das, was Eintracht Frankfurt gespielt hat. Power nach vorne, davor war es unter Adi Hütter die Büffelherde gewesen vorne. Und ich glaube, Markus, korrigier mich, dass ihr irgendwann auch versucht habt, weil ja auch die Erwartungen gestiegen sind, dass man sagt, wir können nicht nur auf Umschaltfußball spielen, sondern wir müssen auch mit Ballbesitz was anfangen können. Und ich glaube, das war dieses Jahr das große Problem. Ja. Zum Beispiel gegen die Bayern in der Hinrunde 5-1, da konntest du wieder das Althergebrachte spielen. Und wir beide haben uns vor der Sendung kurz unterhalten, das ist, glaube ich, auch das Schwierigste im Fußball, aus einer Umschaltmannschaft eine Ballbesitzmannschaft zu machen. Wer kann das in der Bundesliga? Die Bayern können es, Leverkusen kann es, Stuttgart hat es richtig gut gemacht in diesem Jahr und vielleicht Dortmund, dann wird es schon schwieriger. Ich finde den Kader sehr interessant, aber ich bin jetzt beim Namen Pascal Groß auch deshalb hängen geblieben, weil ich schon den Eindruck hatte, es wäre vielleicht auch wieder ganz gut nach Seppelrode, der ja nun auch eine Identifikationsfigur war, auch wieder ein paar deutsche Nationalspieler zu haben, vielleicht an denen sich die Fans auch so wieder ein bisschen anrichten können, weil in letzter Zeit war es vielleicht manchmal auch so, du hast wahnsinnig gute Spieler gefunden, aber die waren dann nach ein oder zwei Jahren vielleicht wieder weg. Nehme ich dann manchmal auch so wahr, wenn ich mal mit einem Fan rede. Das ist aber, glaube ich, auch ganz selbstverständlich, wenn du diesen Gap schließen willst, von dem du gerade gesprochen hast.
Genau, das ist es ja. Ich meine, letztendlich ist es so, wir wollen oben uns festsetzen, wir wollen regelmäßig international spielen. Wenn man jetzt, ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben wir es jetzt 6-mal geschafft in unterschiedlichen Wettbewerben. Aber es ist letztendlich so, wenn du dich nachhaltig oben in die Top 5 rein willst, musst du deinen Spielstil verändern. Das ist so. Das ist in den letzten Jahren auch immer gewesen. Mannschaften waren oben dabei über Umschaltfußball, haben für Überraschungen gesorgt.
Union zum Beispiel hat das ja auch versucht. Da ging es nicht so gut wie bei euch. Ja?
Also das kann ich nicht beurteilen, was jetzt da genau jetzt...
Naja gut, ich sage jetzt mal nur auf
Tabellen. Ja, aber es geht ja darum, dass wir uns nachhaltig oben festsetzen. Das bedeutet, dass du natürlich dann Ballbesitz hinzufügen musst, um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Trotzdem musst du natürlich deine Umschaltmomente trotzdem weiterhaben, musst deine Power und Energie nach vorne trotzdem beibehalten. Und das ist halt genau dieser schmale Grat, den wir haben, wo wir momentan und in diesem Jahr sehr oft Ballbesitz hatten und auch Ruhe und Kontrolle hatten, aber nicht so diesen Schalter gefunden haben, um nach vorne Energie zu entwickeln und auch Zielstrebigkeit und auch überzeugenden offensive Aktionen zu haben. Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir einfach auch jetzt gehen müssen, und das ist sicherlich auch ein schwieriger Weg, den wir jetzt gehen wollen, aber das ist für uns der Schlüssel, einfach da diese Mischung aus Umschaltfußball, aber trotzdem eine gewisse Ballkontrolle zu haben, um Ballbesitz auch zu nutzen, um auch Torschancen zu kreieren.
Und da muss man damit... Ihr hattet so viele wirklich in der letzten Zeit richtig junge, gute Spieler, die dann aber, was Thomas auch gerade gesagt haben, nach 1-2 Jahren gehen. Fehlt da nicht vielleicht auch manchmal diese Konstanz über 3, 4, 5 Jahre, sich einzuspielen und auch dieses neue Spielsystem dann in der Mannschaft zu verinnerlichen, dass da zu viel auch Fluktuation im Team war?
Also wir hatten natürlich jetzt gerade in den letzten Jahren eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Das war natürlich dem geschuldet, dass viele auch nochmal ihre eigene Karriere weiter forcieren wollten, auch einen anderen Club, anderes Level nochmal erreicht haben und dann auch den Club gewechselt haben. Das ist natürlich immer so ein bisschen Fluch und Segen. Wir wollen natürlich eine Mannschaft lange zusammenhalten, auch langfristig zusammenhalten, um sportliche Ziele zu erreichen, weil natürlich über die Konstanz, wenn eine Mannschaft zusammen ist, natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du Spiele gewinnst und deine Ziele erreichst. Gleichzeitig ist aber dann auch in der Entwicklung immer ist so, dass natürlich die Spieler dann auch ihre eigenen Schritte gehen wollen und somit natürlich dann sich auch verändern wollen, weil wir jetzt noch kein Endclub sind, in Anführungsstrichen, wie es Bayern München oder Manchester City ist.
Ihr seid eine Station dazwischen.
Wir sind so ein Club dazwischen und wo es natürlich dann immer dazu führt, dass Spieler einen auch verlassen wollen, weil sie ihre Karriere weiter forcieren müssen. Auf der anderen Seite müssen wir Transferlöser wirtschaften. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Von daher ist es immer eine schwierige Balance.
Und ihr müsst so ein bisschen auch die Erwartungen managen. Ja? Also die Leute haben sich einfach gewöhnt an diese tollen Europapokalabende, an begeisternde Spiele. Ich meine, dein Lebensmittelpunkt war ewig lang hier im Hessischen, ist es jetzt nicht mehr, aber du weißt es ja genau, dass die Menschen dann auch Erwartungen entwickeln, die
wie sie jedes Jahr auch erfüllt werden.
Wenn man so lange wie ich jetzt über 20 Jahre hier im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt gewohnt hat, dann merkt man diese Euphorie, die hier ist. Also nicht umsonst wird auch dann irgendwie nochmal ein EM- oder WM-Pokal hier am Römer überreicht, weil die Fans ganz spezielle sind hier im Rhein. So tolle, also diese Kurve, die ihr dort habt, diese Euphorie, die dort entstanden ist, gerade auch dann in dieser fantastischen Europa-League-Saison. Ich habe es ja auch dann noch in Barcelona live erleben dürfen, das war schon großes Kino. Diese Erwartungshaltung haben die Fans, aber die wollen natürlich das konservieren und sagen, wir wollen das auch in den nächsten Spielzeiten haben. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe von euch, neben den Erlösen, neben der Fluktuation, die die Mannschaft hat, natürlich auch immer ein Team zur Verfügung zu stellen, für die Fans, aber auch für den Verein selber, der immer wieder diese Ansprüche erfüllt und peu à peu aber auch nochmal die kleine Stufe dann Richtung Platz 5 oder vielleicht sogar noch höher erreichen kann. Ich glaube, das ist das Schwierige, was speziell auch du dann als Sportvorstand dann hast jedes Jahr.
Ja, das ist nun mal leider so. Aber wir haben jetzt, wie gesagt, einen großen Umbruch hinter uns. Jetzt wollen wir auch eigentlich die Mannschaft im Großen und Ganzen jetzt mal zusammenhalten, weil natürlich wir wollen erfolgreich sein, wir wollen Spiele gewinnen, wollen international spielen. Und das schaffst du natürlich dann auch mit einer deutlich höheren Konstanz eher, als wenn du immer eine hohe Fluktuation hast.
Und vielleicht ist das sogar ein Vorteil, dass ihr nur einen Nationalspieler abstellt für die EM. Du kannst als Team geschlossen eine komplette Vorbereitung haben. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil, vor allen Dingen, wenn ihr ein Spielsystem verändern wollt oder wie auch immer.
Eintracht fängt zu Hause an, also Training beginnt hier und dann geht es in die USA. Also das ist sicherlich ein Vorteil. Und wenn neue Spieler dazukommen, nach Möglichkeit auch früh.
Ja, das ist ja immer das Ziel, dass du versuchst, am ersten Trainingstag eigentlich die Mannschaft zu 95% zusammen zu haben. Dadurch, dass wir jetzt im Sommer nicht so viel Zugänge haben werden. Natürlich, es kann immer sein, dass uns jemand verlässt. Wenn es einen Leistungsträger verlässt, sicherlich müssen wir dann immer auch mal am Transfermarkt aktiv sein. Aber im Großen und Ganzen sind wir durch die beiden Transferfenster, die wir jetzt hatten letzten Sommer, jetzt im Winter, sind wir eigentlich mit der Mannschaft, so wie wir sie haben, zufrieden und werden auch keine großen Veränderungen haben.
Und Julia findet die Eintracht ja eh toll. Super. Als Co-Trainerin der U20, oder?
Richtig, ja.
Ah, genau. Und verfolgst die Männer auch?
Natürlich, also schon vorher, ich bin jetzt seit einem Jahr bei der Eintracht und bin total bei euch, auch was, wie man die Eintracht in den letzten Jahren wahrgenommen hat, war viel Feuerwerk, war viel, ich glaube, du hast mal Heavy Metal oder Rock'n'Roll, so ein bisschen vom Spielstil, und irgendwie eine Balance dazwischen zu finden, ist natürlich extrem schwierig. Was ist man jetzt, für was steht man, für welche Art von Fußball möchte man auch stehen, und sicherlich ist auch das Trainerteam wichtig und auch die Spieler, die Spielerprofile, die man hat. Ich glaube, da ist man vielfältig aufgestellt bei der Eintracht, und ich glaube, die Fans würden das ein oder andere Unentschieden weniger gerne sehen dafür vielleicht auch mal eine Niederlage in Kauf nehmen, wenn es dann vielleicht ein paar Siege oder mehr Torchancen und dann auch Tore gibt. Aber ich glaube, die Eintracht ist auf einem guten Weg, und es gab, glaube ich, viele Baustellen und auch viele Störfeuer mit Transfers und so weiter, wo man jetzt sicherlich in eine ruhigere Saison gehen kann.
Und gleich nach einer kurzen Pause wollen wir Andreas Rettig noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Er hat ja, als er angetreten ist beim DFB, gesagt, wenn ich mal gehe irgendwann, das ist noch weit weg, gehe ich davon aus, dann soll niemand mehr scheiß DFB rufen. Ja, wie weit man auf dem Weg ist und was es sonst noch so für Themen gab und wie so ein erstes Zwischenfazit aussieht, wollen wir gleich besprechen. Nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass in unserem EM-Spezial aus dem Alea-Resort in Bad Orb. Bis gleich. Willkommen zurück im Strauß-Alea-Resort in Bad Orb. Der Doppelpass-Spezial EM-Countdown. DJ Sabien sorgt für musikalische Untermalung. Und ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen auch ein paar DFB-Themen besprechen mit dir, Andreas. Du bist seit September 23 im Amt. Ist das noch zu früh, um schon so eine kleine Bilanz zu ziehen für dich?
Ja, das weiß ich nicht. Also die ersten 100 Tage, wo ja die erste kurze Bilanz gezogen wird, die habe ich ja nun fast ausnahmslos am Campus verbracht. Weiß ich nicht, über 90 Tage zum Leidwesen meiner Frau am Campus übernachtet auch. Ich kenne also jedes Zimmer, da braucht mir keiner mehr was erklären. Ich kenne jedes Stockwerk, weiß auch, wann die Sprengleranlage bei der Bewässerung angeht.
Wann denn?
Ja, um 5.30 Uhr.
Okay. Was läufst du um 5.30 Uhr draußen?
Nee, der wird dann wach. Also ich wollte damit nur sagen, also die ersten 100 Tage waren tatsächlich geprägt von dem Wirken nach innen. Mhm. Ja,
war, was waren so die Aufgaben? Was war dein Plan für die ersten 100 Tage?
Es waren
eine schwierige Situation, weil nach dem Ausstand von Oliver Bierhoff muss ich, das hört auch zur Selbstkritik, glaube ich, hat der Verband zu lange die Vakanz offen gelassen. Ja? Also du kannst nicht eine solche große Organisationsstruktur 10 Monate ohne Führung lassen. Das finde ich, war nicht gut. Und deshalb war die erste Aufgabe tatsächlich erstmal das Organigramm so zu gestalten, dass jeder auch zu seinem Recht kommt. Wir haben auch harte Entscheidungen getroffen. Wir haben Entscheidungen getroffen, die am Ende darauf einzahlten, ein schlankeres Organigramm, mehr Verantwortung für die Direktoren. Wir haben die Direktorenebene eingeführt, kürzere Wege.
Hannes Wolf,
Nia Künzer und Rudi Völler, die in ihren Bereichen tatsächlich ihre Fachkompetenz auch in den Bereich einsetzen. Ich bin ein Freund von schlanken Organisationsstrukturen. Da müssen wir nicht noch ewige Entscheidungswege und einer ist wichtiger als der andere, sondern da geht es um kurze, schnelle Wege. Das ist entscheidend, dass wir diese Trägheit so ein bisschen aus den Kleidern schütteln. Und ich finde, das ist diesen Prozess, den Bernd Neuendorf ja hier als Präsident angestoßen hat, zu sagen, wir müssen uns erneuern, wir müssen andere Wege gehen, ist der richtige Weg gewesen. Wir haben die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Das kann kein Oliver Bierhoff alleine leisten. Da hat man ihm auch Unrecht getan. Das ist nicht möglich, das alles abzudecken. Und deshalb, wie gesagt, war das ein wichtiger Punkt. Und ich muss sagen, wovon ich wirklich total positiv angetan bin, ist, welcher Spirit und positive Geist in diesem Campus herrscht. Ne? Wir haben 600 Kolleginnen und Kollegen da. Wenn ich sehe, als wir die U17-Weltmeister seinerzeit empfangen haben, der ganze Campus stand da und da war eine Emotion und ein Geist in dem Haus. Also deswegen kann ich nur sagen, all denen, die immer mit dem Finger gezeigt haben auf Campus, sicherlich war er ein paar Euros zu teuer, einverstanden.
Ein paar Millionen Euros.
Ein paar Euros waren zu teuer, einverstanden, sage ich ja. Aber dass der DFB und dass wir im Fußball eine Heimat brauchen und dass wir uns, auf dem wir uns wohlfühlen und wiederfinden können, das war zwingend notwendig und deswegen war das eine gute Entscheidung.
In diesem Organigramm, in dieser neuen Organisationsstruktur, seid ihr, dein Gefühl, fit für die Zukunft? Ist der DFB jetzt fit für die Zukunft?
Ich denke schon, weil das, was ich gerade gesagt habe, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben die Experten, Rudi für den Männer- und U21-Bereich, Nia, die ja noch etwas später dann im Januar an Bord gekommen ist, die das exzellent macht im Bereich Frauen, auch für den Bereich dann Hannes Wolf, der in einer unglaublichen Hingabe hier übers Land seine Ideen transportiert und darunter auch mit Kai Krüger jemand, der enorm wichtig ist für die ganze Nachwuchsförderung als solches. Und also ich denke, dass wir gut aufgestellt sind. Wir haben vor allen Dingen auch gute Trainer im Nachwuchsbereich. Das ist wirklich eine Freude. Wir haben auch eine gute Mischung von Ex-Profis und ich sag mal, theoretischen, eher angesiedelten Trainern, wobei wir ja nach diese Trainertypen nicht gegeneinander ausspielen wollen, also Wissenschaft und Laptop und da Bauchgefühl und Erfahrung. Hört beides zusammen. Ne? Deswegen werben wir auch dafür.
Julian Nagelsmann, sein Vertrag verlängert, war das ein harter Kampf und war das sehr stark an die Person Rudi Völler, der ja vorher verlängert hat, gebunden?
Ja, erstmal war es ganz wichtig, dass wir Rudi begeistern konnten. Ja? Und vor Rudi musste man Sabrina begeistern. Ja?
Seine Frau.
Ja. Ja. Und nein, es war so, dass Rudi ja tatsächlich seine Lebensplanung sah ja nicht so vor, dass er noch längere Zeit beim DFB bleibt, aber und das hat uns gefreut. Er hat auch selber Gefallen gefunden an der Aufgabe. Und wir haben mit vereinten Kräften, auch Aki Watzke war dabei, Bernd Neuendorf. Und wir haben dann versucht, ihm ja das schmackhaft zu machen, weil wir auch gedacht haben, jawohl, Rudi ist der Schlüssel auch für Julian in der
Frage. Was hat ihn denn überzeugt? Weil ich meine, dass er bei Bayern wahrscheinlich mehr Geld verdienen hätte können, liegt auf der Hand.
Ich denke, dass Julian gespürt hat, in einer Phase, als wahrscheinlich auch hier in diesen Runden ziemliche Kritik nach den Länderspielniederlagen Türkei, Österreich auf ihn einprasselte. Das war eine Situation, wo wir klares Commitment abgegeben haben. Wir haben bei uns, als wir im Büro saßen, Rudi und ich, Bernd, also unser Präsident, hat das die ganze Zeit unglaublich begleitet, haben ihm gesagt, es gibt gar kein Szenario, das wir uns vorstellen können, dass du gegen Schottland nicht auf der Bank sitzt und du kannst hier und heute deinen Vertrag verlängern. Also wir haben, ich glaube, schon ihm zu erkennen gegeben, dass wir von ihm total überzeugt sind, was wir auch sind, und dass er das gespürt hat in der Frage, denn ein Trainer hat ein ganz feines Gefühl dafür, wann wer wo auf Distanz geht und mal einen Schritt zurück macht. Und von daher war das wichtig. Auch sein Trainerteam, glaube ich, hat uns geholfen. Auch da brennen alle für unseren Verband. Und das waren dann viele Mosaiksteine, die dann dazu geführt haben. Und dass Julian in der Phase auch so ein klares Commitment abgegeben hat, so früh, und du hast es richtig gesagt, auf viel Geld verzichtet hat, das war schon stark.
Stefan, wie gut ist der DFB jetzt aufgestellt oder anders gefragt? Wie viel besser als vorher aus deiner Sicht? Ich meine, dass Andreas das positiv schildert, ist ja logisch.
Er hat's ja gesagt, ja, aber er hat's ja gesagt, man musste sich breiter aufstellen, nicht alles auf eine oder auf eine Schulter zu lasten. Also von Oliver Bierhoff in diesem Sinne. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist einfach auch ein Rudi Völler. Also es ist, glaube ich, eine ganz große Persönlichkeit, der größte Sympathieträger, glaube ich, in Deutschland. Und wenn du so einen noch dabei hast, dann wird Julian Nagelsmann profitieren, dann wird die Nationalmannschaft von profitieren, das ganze Land eigentlich von profitieren. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig in dieser Kombination. Aber ich glaube, dass der DFB gut aufgestellt ist für die Zukunft. Jetzt müsst ihr allerdings sportlich das Feuer hier entfachen, am Freitag gegen Schottland. Drücken wir natürlich und logischerweise alle die Daumen. Und wenn das klappt, dann werden die auch durch die EM getragen und dann werden die nächsten Turniere auch großartig sein. Also die Qualität haben wir.
Ja, bitte, gerne. Noch. Wirklich, was sagen? Ja. Rudi ist für uns in zweierlei Hinsicht Gold wert. Ja? Nicht nur die Tatsache, dass es eben halt nur einen Rudi Völler gibt, was wir alle wissen, aber vor allen Dingen, dass er sowohl für den Trainer, fürs Trainerteam Sparring sein kann, dass Julian die Nähe übrigens auch zulässt. Auch das ist eine Kunst, von dem Trainer zu sagen, komm, ich profitiere von deiner Erfahrung und nicht das Gefühl hat, ich will dir was.
Red mir nicht rein, ne? So ungefähr.
Genau, also das passt wunderbar. Das ist das eine. Aber was genauso wichtig ist, genau das, wofür Rudi steht, ja, für Bodenständigkeit, Nahbarkeit, Anfassbarkeit, also alles das, was wir uns ja wünschen von der Nationalmannschaft.
Und was eine Zeit lang einfach zu wenig da war, würde ich mal sagen,
Joachim. Es war viel Distanz früher da.
Ja.
Ja, der Fan war nicht mehr Teil dieses ganzen Konstrukts, der war außen vor. Klar, Oliver Bierhoff, viele Verdienste, muss man auch sagen. Er hatte alles auf seinen Schultern, das haben wir ja gerade gesagt. Aber das Team war zu weit weg, um das mal so zu sagen. Und das ist jetzt wieder nach und nach zurückgekommen. Und da muss man sagen, hat Rudi Völler mit dem größten Anteil, der ja wirklich ein Verbinder ist, zwischen Mannschaft, Trainer. Er nimmt denen auch viel weg, viel Druck weg. Und aber die Nähe zum Fan, die Rudi immer hatte.
Absolut. Und ich muss noch auch da den Bogen wieder weiterspannen. Wir haben auch gesagt, wenn das Thema Identifikation, Stimmung, wir fangen bei uns an. Ja? Und deswegen war es auch wichtig, Julian zum Beispiel, bevor er seine Kaderbekanntgabe für die beiden Länderspiele Niederlande, Frankreich, haben wir das bei unserem Campus gemacht, ja, vor fast 600 Mitarbeiter, die da sind, waren nicht alle da, klar, aber ein Großteil, wo er den Kader, ja, bevor er es in die Medien gegeben hat, hat er das, den Kader erklärt in unserem Haus. Das ist mir deshalb wichtig, weil ich sage, auch da fängt es an, ja, dass wir erstmal bei uns anfangen, dass wenn wir Gefühl bei uns entwickeln, dieses Gefühl zu haben, wir sind alle Bestandteil dieser großen Story, ja, und dieses Weges. Das hat Julian exzellent gemacht. Wir waren in Schulen, wir sind wirklich aufs Land gereist. Wir haben politisch, sportpolitisch die Entscheidung getroffen, Blankenhain in den Osten zu gehen, weil wir sagen, da haben viele den Eindruck, dass sie abgehängt sind. Ja, weil wir gesagt haben, nee, wenn wir jetzt auch da wieder uns den Bogen drum machen, kann das auch wieder nachteilig sein. Also es sind viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, um hoffentlich dann so dieses Gefühl
zu entwickeln. Thomas, du wirst jetzt im deutschen Lager als Reporter sein, bei Magenta die ganze EM über. Nimmst du schon wahr, dass sich was verändert hat, jetzt im direkten Umfeld Nationalmannschaft?
Also es ist ja noch gar nicht so lange her, die WM ist anderthalb Jahre her und da hatte ich zum Beispiel den Eindruck in Katar, man war am weitesten weg vom Zentrum, man hat sich da im Norden des Landes so ein bisschen vergraben. Man hat dann zum Beispiel gesagt, wir können unseren Spielern nicht zumuten, 75 Minuten im Auto zu sitzen, um bei der Pressekonferenz. Da waren die anderen Medienvertreter nachvollziehbar verärgert darüber. Ich glaube, es war zu viel von 2014, was bis dahin erfolgreich war und wo Oliver Bier auch einen großen Anteil hat, hat sich verselbstständigt. Wir sind die Weltmeister, wir sind immer am weitesten weg.
Die und Mannschaft auch,
und genau, solche Sachen. La Mannschaft, Best Never Rest und solche Sprüche. Es war alles zu viel. Und es ist ja, Andreas hat es ja gesagt, viele Kleinigkeiten. Das finde ich gut, dann auch zu sagen, wir müssen uns selbst begeistern, bevor wir andere begeistern. Und Stefan hat es gesagt, Rudi ist halt wirklich Rudi. Mit dem kannst du, der kommt rein und der gibt dir die Hand und der redet mit dir über Fußball. So gefühlt auf Augenhöhe, wie er mit einem Trainer spricht oder mit einer Mannschaft spricht, weil er den Fußball einfach liebt. Und ich weiß noch, wie abgekämpft der aussah nach dem letzten Länderspiel von Hansi Flick. Also der hat ja richtig persönlich mit...
Naja, das eine hat er dann selber gemacht, danach sah er auch nicht viel besser
aus. Ja, gut, aber da war's auch... Da war es dann auch sehr warm.
Ja, okay. Und
ich war jetzt auch hier, du hast es gerade gesagt, ich darf ja für Magenta und teilweise dann auch für RTL praktisch die Interviews und Moderation aus dem deutschen Lager führen. Und dann war man in Thüringen und dann hat man sehr viel auch mit dem Land Thüringen gemacht. Da liefen viele mit Deutschland-Trikots rum, was einfach ein schönes Gefühl war. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man darf jetzt mal wieder ins Trainingscamp selber rein, man kriegt mal die Möglichkeit, wieder ein exklusives Interview zu haben und da steht nicht der Erste direkt schon so hier 5 Minuten, das geht alles von deiner Zeit ab oder sowas, weil wir wollen ja eigentlich auch eine positive Stimmung transportieren.
Ja.
Also ich habe schon das Gefühl...
Na, es ist ja so, wir transportieren eigentlich im Idealfall das, was da ist.
Genau.
Und wenn da eine positive Stimmung
genau,
da ist, dann transportieren
ja auch,
wir die auch.
Ganz ja, genau. Aber wir müssen natürlich auch das ansprechen, was nicht stimmt. Und wenn wir können ja nicht nach dem Spiel gegen die Türkei oder nach einer Niederlage in Österreich sagen, es ist alles toll, weil wir jetzt eine Heim-EM haben oder sowas.
Alles einverstanden. Wenn es was zu kritisieren geht, muss man es auch kritisieren, ist doch gar keine Frage. Da haben wir auch Nehmerqualitäten, das ist ja klar. Aber ich wollte sagen, wir sind auch, glaube ich, das, was der Trainer auszeichnet, mutiger zu sein. Ich glaube, das kann man auch auf den Verband übertragen, ja? Dass den Prozess, der eingeleitet worden ist vom Präsidium, sich zu öffnen und mutiger, ja, fängt ja bei der Kaderbekanntgabe an. Ja? Ich glaube, das hätte man sich vor 2 Jahren auch nicht träumen lassen, ja? Nee. In der Frage, dass wir mal so die, da muss man unsere Kommunikationsabteilung mal wirklich loben. Ich habe am Anfang auch gedacht, oh wei, ne? So, aber das war eine großartige Idee, ja, in der Frage, diesen Weg so zu gehen, ja, und weil wenn wir auf den Brief und auf das herkömmliche Kaderbekanntgabe gewartet hätten, mit Brief einschreiben, dann hätte es ein bisschen länger gedauert.
Das Mutigste war ja, den Chefkritiker Andreas Rettig in verantwortliche Position zu nehmen.
Das stimmt. Findest du, oder kannst du das teilen, was hier an positiven Aspekten so skizziert wird?
Total. Ich glaube, man muss mal so ein bisschen zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite hat Oliver Bierhoff unheimlich viel erreicht, auch mit dem Verband, und unheimlich viel angeschoben, von dem auch Campus ist sicherlich auch ein Teil, auch viele Dinge innovativ auch angegangen. Von daher, glaube ich, hat er auch einen großen Anteil daran, dass wir so erfolgreich waren in den letzten Jahren auch. Aber ich glaube, dass jetzt der Weg auch der richtige ist. Das ist jetzt auch an der Zeit, weil wir waren alle einfach so ein bisschen, und das gilt ja jetzt nicht nur, was den DFB angeht, sondern uns Fußball Deutschland, so ein bisschen so in so einem Tiefschlaf nach 2014. Da haben wir gedacht, wir sind die größte Fußballnation und jetzt können wir aufhören zu arbeiten. Ne? Und da, das hat sich durchgezogen, Verband, aber auch letztendlich in den Vereinen, in den Clubs, gerade auch Nachwuchsausbildung, all diese Themen. Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt einen guten Weg eingeschlagen sind. Und mit Rudi... ja, Rudi ist halt außergewöhnlich. Ich habe Rudi in Leverkusen erlebt, da war Sportdirektor und ich war Co-Trainer in Leverkusen und es ist immer eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat immer positive Stimmung und ist immer jemand, der immer das Glas ist immer halb voll, nie halb leer. Und das ist sicherlich, was gerade auch dem DFB gut tut, was Julian gut tut, einfach weil er jemanden hat, der eine unheimliche Erfahrung hat an seiner Seite. Und jetzt glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Der DFB auf einem sehr, sehr guten Weg sind, auch im Austausch mit uns Clubs, das, was sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir da gut zusammen aufsetzen können, um auch den deutschen Fußball wieder in die Spitze zu führen.
Warte, Andreas, ich taste mich gerade so ein bisschen an sein Geld ran, obwohl du völlig recht hast. Aber Glas halb voll, halb leer.
Okay, ja, okay, also sorry.
Jetzt gerne.
Ist mir auch wichtig zu sagen, das, was Markus hat. Markus ist ja auch in der Fußballkommission. Ich habe mich da auch relativ schnell nach Dienstantritt auch vorgestellt und habe gesagt, pass auf, es geht nur gemeinsam in der Frage. Wir müssen auch wegkommen von diesem Wetteifern um Deutungshoheiten. Ist jetzt DFB wichtiger als DFL? Sind die Landesverbände weniger wichtig als wer auch immer? Wir müssen das, ich sag mal, so ein bisschen schwülstig, holistisch sehen. Also wir müssen wirklich von oben drauf gucken und müssen sehen, wir brauchen uns alle. Ja? Und wenn ich die Liga sehe, wie das auch klappt, wenn ich an die
Nachwuchsförderung, das sind ja nicht, auch wenn sie einen Adler auf der Brust tragen, das sind ja nicht unsere Spieler. Ja? Das sind die Spieler, die uns zur Verfügung gestellt werden, die wir weiter dann für eine gewisse Zeit bei uns haben. Aber deswegen auch so ein kleines Beispiel, als wir U17-Weltmeister geworden sind, haben wir die Nachwuchsverantwortlichen eingeladen, der abstellenden Clubs, weil wir gesagt haben, Dankeschön, ja? Ihr habt diesen Titel geholt mit euren Spielern. Wir haben nur, waren nur Wegbegleiter. Und ich glaube, dass wir da einen anderen Weg gegangen sind, dass wir mehr Gemeinsamkeiten rausstellen als das Verbindende. Auch wenn ich an unsere Landesverbände denke, die ja oft gescholten worden sind, auch da erkenne ich, dass wir mittlerweile mehr im Wir sprechen und das gesamtheitlich angehen.
Ein Satz noch, auch die Trainerposition bei den Frauen ist ja besetzt worden. Horst Rubisch, auch eine gute Wahl?
Naja, jetzt gibt es ja eine neue Position mit Christian Wück, zusammen mit Marin Meinert und Saskia Bartusiak. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Klarheit auf der Position jetzt auch reinbekommen hat. Einerseits mit dem Lead, mit Nia Künzer, auch eine Position hat, die sich rein um diese Rolle und um dieses Aufgabenfeld Frauen, Nationalmannschaft, Frauenfußball, auch infrastrukturell. Es gibt auch immer die Thematik, Trainerinnen auszubilden, dass man da weiterkommt, dass man die Strukturen einfach verbessert, weil der Verband hier und da natürlich irgendwo ein bisschen träge ist, weil es viele Entscheider gibt, weil es viele Positionen gibt und der Fußball sich manchmal sehr schnell und rasant entwickelt und gerade im Frauenfußball unheimlich viel international passiert. Und es ist wichtig, dass der DFB im Gleichschritt mitzieht, dass man auch da auf Augenhöhe bleibt, dass man gute Leute in gute Positionen bringt, die sich aber auch wirklich auskennen.
Und dass Christian Wück ein guter ist, hat er bewiesen mit dem U17-Weltmeistertitel natürlich. Aber
bevor Christian Wück in der Verantwortung ist, möchte ich nochmal Laudatio und nochmal Dankeschön an Horst Rubisch hier loswerden, weil er hat uns wirklich in einer ganz schwierigen Situation, und ich war gerade 14 Tage dabei, ja, als wir in bekannter Situation, wir sind in Schieflage gewesen, Trainerin war nicht da, Britta Karlsson, die Co-Trainerin, hat gesagt, sie macht nicht mehr weiter als Cheftrainerin. Tatsächlich in der Nacht- und Nebelaktion Horst mir die Hand gegeben hat, zu sagen, ja, ich komme an Bord, ich helfe euch. Also wo findest du das noch? Ja, das ist großartig. Er hat dann direkt den Turnaround geschafft. Wir haben uns qualifiziert für Olympia, wir haben uns jetzt schon qualifiziert für die Europameisterschaft. Deswegen kann ich nur sagen, danke Horst.
Da merkt man, von Essen nach Essen.
Ja, ja, ja.
Von Essen nach Essen.
Und ehrlicherweise, Andreas hat ähnliche Qualitäten, weil er hat uns auch in der Nacht- und Nebelaktion am Donnerstag zugesagt, dass er hierher kommt am Sonntag, weil Bernd Neuendorf verhindert ist. Ja.
Genau, da möchte ich natürlich beste Genesungswünsche, ich glaube, da schließen wir uns ja alle an, sagen, Bernd, ich weiß nicht, ob du in der Lage bist zuzuschauen, aber wir drücken die Däumchen, wir brauchen dich vor Ort.
Haben wir wirklich sehr, sehr viel Positives gehört mit diesen positiven Wünschen natürlich an den DFB-Präsidenten am Ende. Aber wir machen uns ja alle nichts vor. Das Entscheidende ist dann eben die sportliche Performance in der Europameisterschaft. Und da haben wir ja unsere Frage der Woche gestellt, Katharina.
Ich dachte schon, Flo, da kommt jetzt auch eine Floskel. Das war auch noch. Ich dachte, du sagst, entscheidend ist, was auf dem Platz passiert.
Nein, da habe ich, hab ich noch mal kurz nachgedacht.
Ja, ich habe schon gemerkt, Ja, aber ja, ich habe gerade gesagt, mache ich sehr, sehr gerne gleich. Aber ich, wie gesagt, ich dachte, das kommt noch bei Herrn König, aber da ist er natürlich wortgewandt genug. Also, wir haben die Frage der Woche natürlich vorhin gestellt, die da lautete, was trauen Sie der deutschen Nationalmannschaft zu? Online haben wir da Folgendes gefunden. Also, ein Fünftel von Ihnen sagt, dass wir den Titel holen werden, dass wir Europameister werden. Ein Viertel, dass es bis ins Halbfinale immerhin geht. Und 15% sind eher ein bisschen pessimistisch, sagen, nee, Vorrunden aus, also weiter geht's nicht. Thomas habe ich mir gekrallt hier aus dem Publikum, der übrigens aus dem Ort um die Ecke kommt. Muss man noch mal sagen, wie es heißt?
Aus dem Jos kommt.
So, also hier ein Mann von vor Ort. Kann gerne noch mal geklatscht werden an dieser Stelle. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Was glaubst du, wie weit schafft es die deutsche Nationalmannschaft?
Ich glaube tatsächlich an Titel. Und zwar, weil wenn wir schon ins Halbfinale vordringen wollen, dann sollte man ins Finale und gewinnen das Ding. Ich glaube auch, dass wir eine gute Mischung haben zwischen erfahrenen Spielern, junge Wilde, junge hungrige Spieler, was uns in den letzten Turnieren ein bisschen gefehlt hat. Deshalb glaube ich tatsächlich, wir haben Chance auf den Titel, was natürlich auch in gewisse Spiele mit ein bisschen Glück verbunden ist.
Und was wir natürlich auch alle erhoffen, da bin ich mir ganz sicher, auch alle, die hier mitgemacht haben. Vielen Dank, Thomas, erstmal. Und dann schauen wir, was Sie zu Hause gesagt haben, die 83 Millionen Bundestrainer am Dopaphone. Bitteschön.
Liebe überzeugt, wenn wir die erste Runde überstehen, dann wird die ganze Nation hinter unserer Mannschaft stehen und uns bis ins Finale peitschen.
Ich schätze ein, dass unsere Nationalmannschaft maximal das Achtelfinale vielleicht erreicht, wenn überhaupt. Also das Sommermärchen von 2006 wird hier nicht erfolgen.
Ja, also ich traue der deutschen Mannschaft schon einiges zu, aber vielleicht Halbfinale, Viertelfinale, aber Finale auf keinen Fall. Dazu ist der Manuel Neuer zu unsicher.
Ja, ich traue der Mannschaft eigentlich relativ viel zu, wenn ich die personelle Besetzung anschaue, was wir für gute Spieler haben. Also es ist alles möglich, vom Ausscheiden in der Gruppenphase bis hin zum Endspiel oder gar den EM-Titel.
Also sehr ausgewogenes Meinungsbild. Und wir haben uns auch bemüht, möglichst viele regionale Dialekte im Dopafon zu repräsentieren. Ja. Wir nehmen uns da ein Beispiel am DFB. Wir wollen also keine Region irgendwie zurücklassen. Jetzt haben Sie die Chance, 75.000 Euro Fanbonus zu gewinnen. Machen Sie mit bei unserem EM-Fieber-Gewinnspiel. Wir drücken die Daumen und kommen dann nochmal zurück hier nach Bad Orb und sprechen ganz kurz auch noch über die anderen Favoriten. Deutschland scheint ja einer zu sein. Bis gleich. Wir sagen noch einmal herzlich willkommen zurück aus dem Strauß-Alea Resort in Bad Orb zum Doppelpass-Spezial, unserem EM-Countdown. Sehr angenehme Runde heute, um den Pokal geht's also dann ab Freitag. Und Katharina, ich habe vorhin gesagt, wir wollen natürlich auch mal so hören, wer sind denn sonst noch so Favoriten? Du hast ein bisschen geguckt, wie die letzten Testspiele gelaufen sind.
Absolut. Vorab aber nochmal der Hinweis, wenn Sie gerne mal mit dabei sein möchten, können Sie das auch vor Ort. Der Dopa geht nämlich on Tour. Das heißt, Sie können sich da gerne mal bei uns durchklicken und finden bestimmt noch etwas in Ihrer Nähe. Dann können Sie auch vor Ort dann mal jemanden wie Stefan Effenberg beispielsweise auch live miterleben. So, und jetzt gucken wir auf die Favoriten, wie gerade von dir angekündigt. Florian, also Italien, der amtierende Europameister, hatte ein 0:0 gegen die Türkei abgeliefert, spielt dann heute noch gegen Bosnien-Herzegowina. Spanien, richtig gut die Testspiele absolviert, jeweils 5 Tore geschossen, 5:0 gegen Andorra und dann 5:1 gegen Nordirland. England, das war ganz interessant, der Vize-Europameister, bei den Buchmachern ja auch ganz vorne, richtig schön gestolpert im Wembley-Stadion. Da gab es Buhrufe, 0:1 im finalen EM-Test gegen Island verloren, obwohl sie noch 3:0 gegen Bosnien-Herzegowina im ersten Testspiel gewonnen hatten. Frankreich und Niederlande, bei denen ist alles im Lot, jeweils im ersten Spiel gewonnen. Das zweite steht dann jeweils noch aus. Das war's. Kurz und knapp von den Favoriten.
Markus, wer ist die, Klammern wir Deutschland aus, für dich stärkste Truppe?
Ich finde die Engländer schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Auch wenn sie jetzt verloren haben, das darf man so nicht wirklich überbewerten, ja. aber es ist eine richtig gute Mannschaft.
Joachim?
Was soll ich anderes sagen als Spanien? Aber ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Ich möchte aber, das hat Katharina vergessen, vielleicht auch nochmal die Österreicher erwähnen, die mit Ralf Rangnick nicht nur einen Top-Trainer haben, sondern auch, er hat gutes Spielermaterial da.
Unentschieden jetzt gegen die Schweiz?
Ja, das ist so wie England. Das ist, also ich glaube schon, dass die Österreicher eine gute Chance haben, mindestens ins Viertelfinale zu kommen. Spielerisch.
Ich weiß, dass Stefan, ich weiß, dass du, wen hast du auf der Rechnung? Portugal vor allem?
Portugal auch noch. Wurden ja viele genannt. Klar, England, Frankreich, Spanien, Deutschland. Dann Portugal, eine überragende Quali gespielt und ein interessanter Kader finde ich auch Niederlande, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Belgier, das ist so eine Wundertüte, die können auch marschieren. Und die Kroaten, eine typische Turniermannschaft, also das, jetzt habe ich
du
viel genannt.
Du legst dich also richtig fest.
Ja, ich leg mich mal richtig fest.
Da kommt noch Georgien und Albanien.
Oder? Nein, die spielen keine Rolle. Ja. Kannst du ja einen rauspicken.
Thomas, ganz kurz.
Ja, Portugal finde ich sehr stark. Ich glaube, dass Belgien einen guten Weg vor sich hat und ich habe eine Schwäche für die Engländer. Ich hoffe, dass sie diesmal vielleicht das mal zu Ende führen können.
Julia, hast du eine Überraschung parat? Oder?
Ich hätte Österreich genannt als Überraschung. Und
echt?
Mein Herz schlägt
so,
auch
so Griechenland 2.0.
Ja, genau. Wieso nicht? Und weil sie ein sehr gutes Setup haben.
Ja. Aber nur mal ganz kurz, wer glaubt, dass Deutschland Europameister wird, jetzt applaudieren? Hier ist gar nichts da vorne, okay. Lassen wir uns überraschen, freuen wir uns einfach auf eine schöne Europameisterschaft. Hoffen wir, dass alles friedlich bleibt, dass das Wetter vielleicht so schön ist wie heute hier. Dann werden wir tolle 4 Wochen in Deutschland erleben. Ganz wichtig, gesellschaftspolitische Themen sind bei euch wichtig und wählen gehen. Heute Europawahl, das ist dir wichtig, Andreas, ne?
Ja, absolut. Trotz schönem Wetter. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein hohes Gut, was wir haben in unserem Lande, Freiheit. Und wenn ich sehe, was in der Ukraine passiert, wenn ich sehe, wie die mutigen Frauen im Iran für die Dinge kämpfen, dann muss ich sagen, müssen wir heute alle nochmal den Weg zur Urne gehen. Denn das Ergebnis heute ist wichtiger als jedes Fußballergebnis. Und wer noch nicht es begriffen hat, wo die Demokratiefeinde sitzen, guckt im Bundestag, die sitzen ganz rechts. Und deswegen sage ich nur, kein Fußball den Faschisten.
Das soll unser Schlusswort gewesen sein für den heutigen Sonntag. Ich bedanke mich bei der Runde. Hat sehr, sehr viel... Ja, das kannst du reinwerfen. Nee. Sehr, Katar.
Komm, Katharina.
Ja, einmal noch, muss noch reingeworfen werden. Ja. Ich möchte mich so lange schon mal bedanken für die überragende Gastfreundschaft hier in Bad Orb. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Alea Resort. Das war ganz, ganz toll, hier bei Strauß zu Gast gewesen zu sein. Hat viel, viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen zu Hause eine tolle EM und jetzt noch einen tollen Tag bei Sport 1. Hochkarätiger Motorsport. ADAC GT Masters gibt's jetzt und wir sagen Tschüss aus Bad Orb. Hat viel Spaß gemacht. Ciao.